Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen. Wir sind interessanterweise wieder zurück im Kapitel 1 der Medientechnik. Ich hoffe, dass das nicht allzu verwirrend ist, obwohl Kapitel 2 schon war. Die Erklärung habe ich gleich nochmal auf der Folie. Worum es heute geht, ist also sozusagen die Fortsetzung dessen, was wir angefangen haben, Grundlagen der Fototechnik. Und dann habe ich digitale Fotografie, schon eine ganze Menge erzählt dazu. Da sind aber ein paar Folien am Schluss noch so etwas schnell gegangen oder auch gar nicht erklärt worden. Das möchte ich nochmal nachholen, das in Ruhe zu machen. Und das Hauptthema ist dieses 1.3, eine kleine Einführung in die fotografische Bildgestaltung. Viele der Regeln und Dinge, die ich erzähle, findet man in einem ziemlich einfachen, kompakten Buch, in dem aber eine Menge Brauchbares drinsteht von J.N.R. Scheibel, Fotos digital. Also nochmal zur Erklärung. Wir sind jetzt sozusagen in der Mitte von Kapitel 1. Es fehlt immer noch eine Vorlesung, die... Kann man das leiser machen hier? Es fehlt immer noch eine Vorlesung zum Kapitel 1. Das nächste Woche wird es nochmal Kapitel 1 sein. Und anschließend ist dann sozusagen dieser Einschub völlig überstanden. Dann geht es in normaler Reihenfolge weiter. Kapitel 3 ist dann Film und Video. Und dementsprechend werden auch die Praktika natürlich laufen. Also wie wahrscheinlich, hoffentlich jeder gemerkt hat, ist im Moment eben sind die Fotopraktika am Laufen. Parallel die Programmierung, die eben auch mit Foto und dem Stoff der letzten Vorlesung zu tun hat. Und dann kommt eigentlich der größte Block im Praktikum, dieses Videopraktikum und dann noch ein Audiopraktikum. Ja, also nochmal zurück zu dem Stoff, den wir hatten ganz am Anfang der ersten Vorlesung. Da ging es um eigentlich das, was letztlich das Bild macht gegen Ende der Vorlesung, nämlich die digitalen und analogen Sensoren. Analoge Sensoren heißen einfach Film und sind chemisch eigentlich aufgebaut, da habe ich schon ein bisschen was drüber erzählt, haben nach wie vor eben die beste Bildqualität, wenn man zumindest nicht in die aller teuerste Preisregion bei den digitalen Geräten geht. Die digitalen Sensoren haben halt momentan eine Bildqualität, die für die meisten praktischen Zwecke brauchbar ist und haben sich deswegen durchgesetzt und haben natürlich eine Menge andere Vorteile, insbesondere die digitale Nachbearbeitung, die wir uns genauer anschauen werden und dieses Sofortbild, mit dem Sie das Bild sofort beurteilen können. Das war in der analogen Fotografie immer ein Problem, dass man halt zuerst mal abwarten musste, bis das Bild entwickelt ist und erst dann wusste man, ob das Ganze funktioniert hat, gerade bei experimenteller Fotografie. Darum hat man im Studio oft zuerst mal Polaroid-Aufnahmen gemacht, sofort entwickelte Aufnahmen und dann erst richtig. Aber so ein gewisses Risiko war da immer dabei. Und das ist natürlich in der digitalen Fotografie ein Riesenvorteil, warum das eben auch irgendwie neue Möglichkeiten eröffnet. Ich kann ganz viele experimentelle Fotos machen und 1000 Fotos wegschmeißen, nur eins aufheben, was mit analogem Material zumindest teuer gewesen wäre. Ich habe Ihnen schon erzählt, wie der klassische und bekannteste Sensor für digitale Kameras funktioniert, dieser CCD, das Charge Coupled Device. Das ist eigentlich nur eine Erinnerungsfolie nochmal, dass das im Prinzip so auf dem Halbleiter realisierte Behälter sind, die Ladungen aufnehmen können, die isoliert sind von ihrer Umgebung. Und wir haben einen fotoelektronischen Effekt, dass Ladungen entstehen, Licht auftrifft, also Photonen in das Entfernen von dem Elektron umgesetzt werden. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass die über die Fläche verteilt irgendwie diese Ladungsansammlungen sind und wir brauchen eine spezielle Logik, mit der wir dann auch über Elektroden, die auf dem CCD-Chip angeordnet sind, das sozusagen schrittweise zur Seite übertragen können in so einer Art Schieberegister. Und am Rand haben wir nochmal ein Schieberegister und kriegen dann sozusagen die einzelnen Inhalte hier dann zum Auslesen. Die Alternative ist, mit einem CMOS-Sensor zu arbeiten, bei dem Sie wirklich ein Array von Transistoren haben. Und das sind Fototransistoren, das heißt, Sie haben eine Schaltlogik, die Ihnen erlaubt, jede einzelne Zelle zu adressieren, wie bei einem Speicherchip zum Beispiel, und können den Wert dort auslesen, was natürlich zunächst mal viele weitere Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel, dass man eben wahlweise gezielt ausliest oder parallel alle ausliest. Wir haben diese Phase, in der wir das sozusagen rüberschaufeln müssen von einer Reihe zur anderen, die brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir aber auch eine ganze Menge Elektronik sozusagen auf dem Chip selber. Das ist immer noch so, dass beide Technologien im Einsatz sind. Schwer zu vorherzusagen, wie sich das entwickeln wird. Momentan ist es so, dass die CMOS-Technologie in dem Bereich, den wir jetzt so anschauen, den Sie in der Hand haben quasi, im Praktikum die Kamera, sich dort stark durchsetzt. Also aktueller Stand ist, die hochwertigen Kameras, digitale Spiegelreflexkameras, verwenden in der Regel CMOS-Sensoren und die kleinen billigen Kameras verwenden, Kompaktkameras verwenden CCDs. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die CCDs irgendwie was Schlechtes sind. Gerade im besonders hochwertigen Bereich gibt es in der Medizin, zum Beispiel in medizinischen Geräten, gibt es ja wohl auch CCDs im Einsatz. Also das sind zwei Technologien in bestimmten Bereichen, ihre Vor- und Nachteile haben. Prinzipiell ist das CMOS von der Fertigung eher günstiger, denke ich, hat auch eine Chance, langfristig in im Kamerabereich zumindest das CCD vielleicht abzulösen. Ja, hier stehen eine ganze Reihe von Argumenten, was man vielleicht nicht so unbedingt im Detail anschauen muss. Vielleicht entscheidend, was, glaube ich, auch das Hauptargument war, warum die CCDs bei den digitalen Spiegelreflex verschwunden sind, ist, dass man eben immer dieses Problem mit dem Ausblühen, mit dem Blooming hat. Und das haben wir bei CMOS nicht oder praktisch nicht. Ja, eine Frage, die ich das letzte Mal ganz kurz nur angeschnitten habe, ist, wie kommt denn die Farbe überhaupt da rein? Wir haben bis jetzt ja bloß gesagt, da wird irgendwie eine Ladung aufgebaut, abhängig davon, wie viel Licht eingefallen ist. Das ist aber nur eben ein Punkt sozusagen und ein Wert übers Licht, das heißt, das ist ein Helligkeitswert, hätte man ein Schwarz-Weiß-Bild. Und die Grundidee ist, dass wir ein Mosaik haben von Sensoren, das heißt, ein Pixel unseres Bilds muss in irgendeiner Form sozusagen mehreren fotoempfindlichen Sensoren, also den dreien für die Grundfarben, eben entsprechen. Und da hat man entsprechend in der Praxis Filter davor, die nun genau einen bestimmten Wellenlängenbereich auf diesen Bereich, der eben Ladungen sammelt oder auf den Fototransistor bei CMOS nur fallen lässt. Dieses Muster schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, das sogenannte Bayer-Pattern. Das ist natürlich ein interessantes Schema, weil wir drei Farben haben und unsere Sensoren immer viereckig sind. Es gibt aber auch noch Alternativen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, mit drei Chips zu arbeiten, das Licht also über ein Prismensystem und Filter aufzuspalten in drei Bilder sozusagen, in drei Bilder in verschiedene Richtungen abgebildet werden und dort jeweils einen eigenen Sensor einzubauen. Das ist bei Fotokameras eher nicht so weit verbreitet. Wo Sie das relativ häufig finden, ist in Videokameras. Also wenn Sie irgendwo auf einer Videokamera mal lesen, 3CCD, das ist irgendwie stolze Abkürzung, was da alles Tolles drin ist, dann ist sowas gemeint. Und damit hat man natürlich prinzipiell eine bessere Auflösung, als wenn man die drei Farben auf einem Chip unterbringen muss, wo man ja dann entsprechend kleinere und mehr Sensoren auf der Fläche unterbringen muss. Im Prinzip ist es auch möglich, die Aufnahmen sequenziell zu machen, also einen Rotfilter einzuschalten, ein Foto zu machen, einen Grünfilter einzuschalten, ein Foto zu machen, einen Blaufilter einzuschalten, ein Foto zu machen. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn Sie jetzt irgendwelche Bewegtobjekte haben, aber es kann gerade für irgendwelche Spezialaufnahmen so im Dokumentations- und Sachaufnahmenbereich, kann das eine Möglichkeit sein, dass man eben volle Auflösung auf jedem Pixel nutzen kann und damit also sozusagen die bestmögliche Qualität aus dem vorhandenen Sensor rausholen kann. Ja, nochmal zu dem Bayer-Pattern, das ist ganz interessant. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein 6x6-Feld, da wird man natürlich jetzt 36 Pixel unterbringen, die aber bloß Grauwerte messen können. Wir wollen jetzt Farbwerte. Naiv gerechnet könnte man sagen, wir müssen jetzt irgendwie durch drei rechnen sozusagen für die drei Farben. Man kann auch einfach das Bild anschauen, dann sieht man, dass es eigentlich noch schlimmer ist. Wenn Sie immer ein Feld nehmen, auf dem Sie drei Farben haben und mit der vierten wissen Sie noch gar nicht, was Sie tun sollen, dann bringen Sie ja hier oben drei nebeneinander unter, dort bringen Sie drei nebeneinander unter, weil Sie immer zwei brauchen. Das heißt, Sie haben eigentlich, wenn man dieses schwarze Ding als ein Farbpixel versteht, bringen Sie 9 Farbpixel auf dieser Fläche, wo eigentlich 36 Graupixel waren, unter. Das ist aus zwei Gründen hässlich. Erstens, weil man nicht weiß, was man mit dem vierten Pixel anfangen soll. Und zweitens, weil es doch ein sehr schlechtes Verhältnis zwischen Schwarz-Weiß und Farbe ist. Dieses Bayer-Pattern, das benutzt eine ganze Reihe netter Ideen dabei. Das erste ist mal, ein Farbpixel besteht wirklich aus vier farbempfindlichen Flächen. Sie sehen, dass das Grün, der Grünbereich, doppelt vorkommt. Grün kommt da doppelt so oft vor wie die anderen Farben. Damit ist so ein Gelb-Grün-Bereich gemeint, der tatsächlich auch der Helligkeit relativ stark entspricht. Also das wird vom Farbsystem her sozusagen so ausgelegt, dass man da auch wirklich mit der Information besonders viel anfangen kann. Jetzt haben wir hier einen Farbpixel eingezeichnet. Wenn Sie sich jetzt ein zweites Farbpixel vorstellen, dann kann das natürlich nur um eins nach rechts versetzt angenommen werden. Sie können hier direkt um eins versetzt ein weiteres Farbpixel sehen. Das hat allerdings die grünen Felder sozusagen in der anderen Diagonale. Also links oben ein grünes Feld und rechts unten ein grünes Feld und auf den beiden anderen Plätzen ein blau und ein rot. Und dann kommt wieder ein normales Pixel, dann wieder um eins versetzt, wieder ein sozusagen gekipptes Farbpixel, dann wieder ein normales. Das heißt, Sie bringen nach rechts bringen Sie fünf solche Farbpixel unter, weil eben jede quadratische Vierergruppe alle Grundfarben enthält. Und nach unten ist es das Gleiche, das heißt, Sie haben hier einen Farbpixel, Sie haben hier einen Farbpixel. Also auf jeder Position, wo Sie eine Vierergruppe finden können, ist das ein sinnvolles Farbpixel. Das bedeutet, Sie haben auf dieser Fläche immerhin 25 Farbpixel, also sozusagen in jeder Dimension eins verloren, haben wir 25 verschiedene Positionen, an denen Sie die Farbe messen können. Das heißt, es ist sehr einfach von der Idee her und sehr, sehr wirkungsvoll und deswegen relativ dominierend. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Spielereien, mit denen man versucht, das anders zu machen. Also zum Beispiel von Sigma gibt es diesen berühmten Foveon-Sensor, der so funktioniert, dass Sie quasi drei übereinander liegende lichtempfindliche Flächen haben und die sowohl gleichzeitig ihren Anteil messen können und den Rest weitergeben. Damit haben Sie sozusagen einen dreidimensionalen Effekt, quasi wie Sie die Fläche auf dem Chip nutzen und eine bessere Flächenausnutzung auf dem Chip. Also das ist auch ein Sensor, der sehr gute Bilder liefert, ist durchaus hochwertig. Es gibt eine Reihe anderer Ideen. Also es gibt zum Beispiel Ideen von diesem reinen quadratischen oder rechteckigen Schema abzuweichen und mit so Wabenmustern zu arbeiten. Ich glaube, Fujifilm ist da ganz stark dran. Es gibt Ideen von Sony, dass man eine vierte Grundfarbe nimmt, dieses Emerald, dass man nicht bloß Rot, Grün, Blau und noch eine weitere Farbe hat. Also an vielen Stellen kann man da noch experimentieren, da wird sich vielleicht auch noch was tun. Ich wollte zunächst mal nur das Verbreitetste vorstellen. Was jetzt schon ein bisschen in die Richtung dessen geht, was unser Hauptthema ist. Wir wollen ja eigentlich heute nicht so viel über Technik uns informieren, sondern mehr über die Gestaltung von so einer Fläche im Bild. Das ist die Sensorgröße. Ich habe schon erzählt, was das Kleinbild ist, also das klassische Fotoformat der Kameras, die im sowohl professionellen als auch Consumer-Bereich im analogen am meisten verwendet wurden, abgeleitet vom Kinofilm, ist 24x36mm. In den Digitalkameras finden Sie ganz, ganz selten mal eine Vollformatkamera, die Full-Frame, die wirklich 24x36mm große Sensoren hat. Also die sind, ich habe ein paar Modelle hingeschrieben, ein paar aktuelle, die sind so richtig teuer. Also da können Sie schnell mal 10.000 Euro für eine Kamera ausgeben, wenn Sie das machen. Das 1,6-Format, was wir jetzt benutzen, da ist man also so grob gesagt bei 1.000 Euro für die Kamera oder auch drunter inzwischen. Das sind 15x23mm, beziehungsweise wird man gleich sehen, auch Varianten davon noch. Das entspricht so ein bisschen einem Format, das in der Analogfotografie auch erfunden wurde und hat ungefähr den Faktor 1,6 zum Kleinbildformat. Also so diese Faustregel habe ich schon mal gesagt, bei den Brennweiten braucht man das also, kann man so im Kopf mal anderthalb rechnen, was die Brennweite ist für dieses Format. Wenn Sie jetzt so Kompaktkameras nehmen, da gibt es Zollangaben für den Sensor, die findet man auch in den Datenblättern, die sind ein bisschen verwirrend, weil man die nicht so direkt umrechnen kann. Besser ist es, wenn man nochmal nachschaut, was es wirklich ist. Und da sind, grob gesagt, die brauchen Sie sich nicht merken, diese Zahlen, die haben einfach zwei Kameras mal genommen, da sind viel kleinere Formate eingebaut, also wirklich sehr kleine, sowas wie eben ein paar Millimeter nur, irgendwie 6x5mm oder so. Dementsprechend ist es natürlich so, dass diese Kameras erstens mal mit kleiner gebaut werden können, dass sie kleinere Brennweiten brauchen, dass sie damit also insgesamt einen riesigen Zoom-Bereich in einer ganz kleinen Taschenkamera realisieren können, das ist alles wunderbar, das mit wenig Geld. Aber Sie haben natürlich mit diesen kleinen Brennweiten enorme Schärfentiefe. Das heißt, Sie haben wenig Möglichkeiten, Motive freizustellen. Und Sie haben generell ein großes Problem, lichtstarke und rauscharme Sensoren zu bauen, weil Sie eben diese ganze Elektronik für die ganz vielen Pixel auf dem ganz kleinen Raum unterbringen müssen. Der große Sensor gibt Ihnen viel bessere Möglichkeiten, zum Beispiel einen Punkt gegen die anderen zu isolieren. Dafür ist er natürlich einfach ja, auch aufwendiger zu produzieren, deswegen ist er teurer. Also da ist ein sehr, sehr großer Unterschied und eigentlich macht es keinen Sinn, über die Zahl der Pixel von so einem Sensor zu reden. Interessanter ist wirklich die Zahl der Pixel relativ zur Sensorgröße und die Sensorgröße selber. Weil je größer der Sensor, umso mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben sie und umso störungsfreier wird das Bild letztlich sein, so wie es ankommt und muss nicht mit irgendwelchen elektronischen digitalen Hilfsmitteln dann schön gerechnet werden. Also das ist nochmal eine Übersicht. Es gibt auch noch größere digitale Sensoren. Also das ist Medium-Format zum Beispiel, das ist 50 x 40 mm ungefähr. Das ist natürlich entsprechend noch teurer und wird nur sehr selten benutzt. Hier sind drei Varianten von den Formaten, mit denen wir so in den Kleinbildkameras zu tun haben. Also APS-C ist heutzutage das verbreitetste, ist ungefähr 23 x 15. Was interessant ist, dass es ein weiteres Format gibt, das dabei ist, sich zu etablieren. Das ist das sogenannte Four-Thirds-System. Das ist nochmal ein Zwischending zwischen den DX-Kameras, APS-C, und den ganz kleinen Sensoren, wie sie da unten sind. Da gibt es auch schon Kameras mit Wechseloptik und einer sehr guten Bildqualität. Das ist ein Versuch der Industrie, sozusagen noch einen weiteren Strom, sozusagen eine weitere Alternative an Kameraarchitekturen zu etablieren. Ja, ich möchte Sie zunächst mal bloß dafür sensibilisieren, dass da ganz verschiedene Sensorengrößen gibt. Auch was interessant ist und jetzt noch mehr in die Gestaltung reingeht, ist, dass das Bild natürlich immer ein bestimmtes Verhältnis von Höhe zur Seite hat. Und da muss man auch mal drüber nachdenken. Was Sie vielleicht kennen, ist das klassische Fernsehformat 4:3. Also inzwischen sind zwar viele Fernseher 16:9, aber das alte Fernseherformat werden Sie immer noch so ein bisschen im Kopf haben oder Vorstellungen davon haben, dass sich also auch bei Computermonitoren zunächst mal als Standard etabliert hatte, jetzt auch durch Breitbildformate weitgehend abgelöst wird. Bei Videokameras ist es auch das Thema. Da haben wir also, komischerweise gibt man da immer zuerst die Breite, dann die Höhe an. Wir werden sehen, es beim anderen Format, gleich anschauen, wird es andersrum sein. Ein Beispiel wäre sowas wie 2048x1536 Pixel, das wäre also jetzt ein 3-Megapixel-Sensor in dem Bereich. Das ist das, was Sie bei den billigen Kompaktkameras in der Regel finden. Wenn Sie ein altes 24x36mm Kleinbildformat anschauen, dann braucht man bloß kurz rechnen. Das ist bei weitem nicht 4:3, das ist 2:3 oder 3:2, wenn man es genauso hinschreiben würde. Da passiert jetzt das, was ich gesagt habe. Hier gibt man komischerweise zuerst die Höhe, dann die Breite an, traditionell. Also es ist wirklich so, dass die Formate eben so bezeichnet werden. Das ist sehr verwirrend. Das muss man sich mal klar machen, dass wenn Sie mit einer digitalen Spiegelreflexkamera fotografieren, dass Sie dann in der Fotowelt sind, da sind die Formate 2:3. Wenn Sie so eine Kompaktkamera haben, sind Sie sehr oft in der Videowelt eigentlich und haben 4:3. Das macht einen Unterschied, wenn Sie zum Beispiel auf Papier ausbelichten, also das ins Labor geben und das auf die klassischen Fotoformate ausdrucken lassen. Weil die Papierformate sind typischerweise sowas wie 10x15 zum Beispiel Zentimeter, also 24x36 Zentimeter gibt es da auch zum Beispiel. Das sind 2:3 Formate natürlich. Und in dem Moment, wo Sie ein Bild in dem 4:3 haben, müssen Sie schauen, wie Sie das Format aneinander anpassen. Da können Sie also entweder einen Rand lassen oder ein Stück vom Bild wegschmeißen, aber Sie müssen auf jeden Fall die Formate aufeinander anpassen. Sehr häufig muss man das auch beim Ausbelichten dann irgendwie spezifizieren oder wenn nicht, dann gibt es irgendeinen Standardwert, dann kann es gut sein, dass irgendwie ein Rand vom Bild verschwindet. Also darüber muss man sich irgendwie bewusst sein zuerst mal und häufig kann man ja inzwischen bei Kameras auch die Formate umstellen. Das Ganze wird noch komplizierter, dass es eben die Breitbildformate gibt, insbesondere im Videobereich. 16:9 gibt es auch im Analogkamerabereich und im Digitalbereich wird es auch immer mehr unterstützt. Wenn man sich das vom Format her anschaut, dann ist das 4:3 sozusagen das quadratischste, bei dem Höhe und Breite am nächsten aneinander sind. Das 2:3 ist schon ein bisschen länglicher und das 16:9 ist, wie der Name sagt, das gestreckteste, das breiteste von diesen Formaten, Breitbildformat. Ja, damit sind wir eigentlich schon ein bisschen in dem Bereich, über den ich jetzt weiter reden will. Nämlich, wir haben eine bestimmte Fläche und wollen unser Motiv auf dieser Fläche platzieren und diese Fläche gestalten. Zum Beispiel werde ich jetzt dann gleich über das Format reden. Ja, ich habe jetzt vor, was zu machen, was eigentlich ein bisschen gefährlich ist. Also ich werde tatsächlich über Gestaltungsregeln reden. Jetzt gibt es vielleicht einen oder anderen, der gestalterisch vielleicht auch mehr Erfahrung hat als ich. Die bitte ich sowieso schon mal um Verzeihung. Und jeder, der sich mit Gestaltung befasst hat, wird wissen, dass das eine Sache ist, die man nur schwer in Regeln fassen kann. Also da gibt es bestimmte Regeln, das ist schon wahr, aber eigentlich ist es sehr oft das Beste, auch die Regeln zu verletzen. Diese Gestaltungsprinzipien, die ich jetzt für Fotos mal erklären will, haben schon eine gewisse Stabilität, wenn man ja sowas schon lang macht. Die Malerei hat ganz lang Gestaltungsregeln eben entwickelt und da auch wirklich Theorien aufgebaut. Das heißt, man weiß da schon einiges. Es verändert sich natürlich auch dadurch, dass unsere Sehgewohnheiten sich verändern. Also zum Beispiel war es in der Malerei durchaus ein entscheidender Schritt, dass man mal wirklich angefangen hat, mit Perspektive zu arbeiten. Was man jetzt bei der Fotografie gar nicht vermeiden kann, weil sich das rein durch die Abbildungsgesetze schon ergibt. Und es kommt auch so ein bisschen auf den Zeitgeschmack an, wie man denn tatsächlich Bilder sieht. Und dadurch, dass Menschen eben immer wieder mit Bildern konfrontiert werden, bilden sich auch so Sehgewohnheiten heraus oder bestimmte Chiffren, die man dann dekodieren kann. Das heißt, die Bilder schauen einfach auch gut gestaltete Bilder in späteren Jahren anders aus als in früheren. Also diese Prinzipien, die gibt es, die möchte ich Ihnen so ein bisschen erklären, ein paar davon. Möchte aber auch gleich sagen, dass man die natürlich auch missachten kann und soll. Wenn man einfach so drauf los tut und sagt, Regeln muss man sowieso missachten und ich mache jetzt irgendwas, dann kommt es einfach auf die persönliche Begabung an. Manche sehen einfach schöne Bilder und machen einfach schöne Bilder, ohne dass sie irgendwie über Regeln nachdenken müssen. Dann ist es okay. Wenn man die Begabung dann nicht hat und die Regeln missachtet, kommt man meistens nicht so richtig weit. Wer kreativ arbeitet, wird die Regeln aber auch immer ein bisschen missachten müssen. Also versuchen Sie zuerst mal, sich diese Regeln bewusst zu machen. Das hilft eigentlich jedem, auch denen, die bis jetzt immer naiv, ohne an die Regeln zu denken, fotografiert oder gemalt haben und was Schönes rausgekommen ist. Dann ist trotzdem ganz nett, sich das nochmal anzuschauen, was sich Leute darüber gedacht haben. Und diejenigen, die sich an die Regeln halten und damit Bilder bauen, die möchte ich eher auffordern, dann ab und zu auch mal neue Regeln zu erfinden und von den Regeln wegzugehen. Also das ist nur eine Vorrede zu dem ganzen Kapitel. Eine andere Vorrede, die wichtiger ist, ist die Vorrede zum Bild sozusagen. Bevor ich überhaupt anfange zu fotografieren, also wenn das nicht ganz spontan ist, dann werde ich mir irgendwelche Gedanken machen, wofür das denn überhaupt da ist. Und das bestimmt eigentlich alles. Weil so ein Bild kann ja ein reines Dokumentationsbild sein. Also Sachfotografie, Sie wollen ein Objekt so fotografieren, dass Sie es bei eBay gut verkaufen können. Dann müssen Sie wirklich einfach darstellen, was das für ein Objekt ist. Vielleicht auch irgendwie positiv darstellen. Ja, Prospektfotos, Produktfotos für ein Produktprospekt. Da will man einfach präzise wiedergeben, was auf die Eigenschaften des Objekts sind. Da spielen ästhetische Gesichtspunkte auch eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Erinnerungsbild ist wieder was anderes. Da spielt das Atmosphärische schon eine viel größere Rolle. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn es technisch perfekt ist, wenn die Atmosphäre stimmt. Im künstlerischen Ausdruck wird es noch viel komplizierter. Das ist eine Sache, die ja ihren Wert in sich selber hat, die an gar nichts anderes mehr gebunden ist. Also weder dem Zweck dient, jetzt irgendwas zu dokumentieren, noch dass jemand dann später mal seufzt und sagt, war das schön damals, sondern das ist ein Kunstwerk, das in sich selber Kraft haben soll und bestehen soll. Werbung ist wieder ein anderer Aspekt, wo wir eine Message irgendwie haben, eine Information transportieren wollen, eine Aussage transportieren, eine Aufmerksamkeit wecken wollen. Also wieder eine ganz andere Idee. Dementsprechend müssen Sie natürlich vollkommen verschieden gestalten und müssen das zum Beispiel das Format ganz verschieden nutzen. Also in der Dokumentation wird es in den allermeisten Fällen sinnvoll sein, dass Sie den vorhandenen Platz irgendwie gut ausnutzen, aber auch eine gute Orientierung geben, dass man das Objekt wirklich klar erkennen kann, wie es ist. Während es zum Beispiel in der Werbung oder im künstlerischen Ausdruck ganz extreme Bildausschnitte geben kann, dass Sie bloß ein Detail nehmen oder jede Menge Peripherie haben und ihr Hauptobjekt irgendwo bloß ganz winzig drin ist. Also solche Dinge können da viel mehr Sinn machen. Zielgruppe ist natürlich auch wichtig und deren Erwartungen. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade im künstlerischen Bereich zum Beispiel arbeiten, dann kann es natürlich sehr wohl was ausmachen, ob Sie mit erfahrenen Leuten zu tun haben, die schon ja, die in eine Ausstellung gehen und sich auf Fotokunst einrichten oder ob Sie jetzt einfach eine Schulklasse irgendwie vor sich haben. Ja, und wenn eins weitergegangen noch, haben Sie natürlich sowas wie eine Aussage, was soll das Bild sagen? Das kann ja auch ganz verschiedene Dinge sagen. Es kann zum Beispiel einfach beschreiben, was da ist, eine Architektur. Es kann eine Stimmung transportieren, so die klassische Sonnenuntergangssituation. Es kann eine Handlung dokumentieren, denken Sie mal an Sportfotografie oder so, das entscheidende Tor zu dokumentieren. Oder es kann auch irgendwelche Details festhalten, die man vielleicht so mit bloßem Auge gar nicht sieht oder wahrnimmt. Und je nachdem müssen Sie natürlich diese Elemente, die Sie darstellen wollen, auch betonen und andere Dinge, die Sie nicht darstellen wollen, unterbetonen. Also zum Beispiel, nehmen Sie jetzt mal wieder diesen Fußballspieler, der das Tor schießt, da kann das, was ich erzählt habe, das Objekt freizustellen mit einer geringen Schärfentiefe, natürlich enorm was bringen, dass man wirklich den sieht und das ganze Stadion und die Bandenwerbung dahinter dann eben verschwimmt. Wenn das alles gleichzeitig scharf ist, dann ist die Aussage sozusagen nicht mehr isoliert und das ganze Bild verwirrt ihr oder ist einfach nicht so schön. Dann ist es so, dass Sie in dem Zuschauer natürlich einen subjektiven Eindruck erzeugen. Es ist ja nicht so, dass Menschen einfach wie Kameras funktionieren und sogar wenn Sie sozusagen durch Ihre Kamera durchschauen, also Sie ein Foto machen, das ein Betrachter dann anschaut, dann ist es so, dass der Mensch sich letztlich sein eigenes Bild macht und das interpretiert. Und da ist auch eine Frage, will ich den sozusagen den Menschen in eine ungewöhnliche Situation versetzen, dass er eine neue Perspektive irgendwie einnimmt? Da macht es Sinn, sowas zu tun wie, sehen Sie ja oft bei Fotografen, dass sich irgendwo in eine Ecke kauern oder irgendwo auf einen Turm klettern oder so, um eine ungewöhnliche Position einzunehmen. Was natürlich so einen Verfremdungseffekt hat, irgendwie einen neuen Blickwinkel eröffnen könnte. Oder will ich wirklich sozusagen das so dokumentieren, wie es ein Mensch ist, dass er sehen würde, der da ist, also am liebsten Normalbrennweite, stehend oder sitzend in der Position, wie ein Betrachter das sonst auch haben würde, der vor Ort ist, das wiederzugeben. Also das sind jetzt so zwei Extreme, wobei es auch die Zwischenwerte gibt. Also alles diese Dinge sollten einem zuerst mal durch den Kopf gehen, bevor man diese Regeln anwendet, über die ich jetzt weiter reden werde. Ja, die letzte Regel, die ist eine ältere Regel, die heißt, ist die Aufnahme den Aufwand wert? Ist nicht mehr so schlimm mit digitalen Fotos, weil es kostet ja nicht so wahnsinnig viel und der Speicherplatz ist auch nicht mehr so begrenzt. Worüber man sich im Klaren sein muss, ist, dass professionelle Fotografen unglaublich viele Fotos machen, also Serien von vielen, 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 vielen Aufnahmen produzieren und davon nur einen Bruchteil letztlich nutzen. Also ein großer Teil des Aufwands geht eigentlich nicht so sehr ins Fotografieren selber, sondern dann hinterher ins Aussortieren dieser vielen Aufnahmen, das Auswählen der geeignetsten. Also einfach so, wie man es bei Urlaubsfotos manchmal hat, alles herzuzeigen, was man hat. Ja, das merkt man halt einfach, wenn aus 50 Fotos eins ausgewählt ist oder ob man alle 50 sieht. Ja, jetzt zu konkreten Regeln. Ich habe die, angelehnt an das Buch von dem Herrn Scheibel auch, Kompositionsschemata genannt. Also das sind sozusagen Prinzipien, und so gibt es jetzt eine ganze Reihe verschiedener Prinzipien, die ich aufzählen werde, wie man Bilder gestalten kann, auf die man achten kann und muss. Und die haben jeweils einen Namen und dann werde ich ein bisschen was dazu erklären. Und ich habe auch immer Bildmaterial dabei, was jetzt in vielen Fällen bei der Bildausschnitten ist es anders, aber in den allermeisten Fällen, bei den meisten Kompositionsschemata, Bilder sind, die ich selber gemacht habe, einfach aus Urheberrechtsgründen ist das auch das Einfachste. Zum Beispiel die jetzt, die stammen einfach von der China-Reise, das ist jetzt reiner Zufall, weil die damals eben gerade zeitlich gepasst hat und ich habe dann bewusst versucht, Fotos dafür zu machen. Ja, also Seitenverhältnisse, 4:3, 3:2 haben wir uns schon angeschaut. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, noch mit anderen Formaten zu arbeiten. Nicht Standardformate, was man bei Fotos ja wohl machen kann. Das heißt, ich kann ein digitales Bild ja in einem beliebigen Höhen-Seitenverhältnis machen, beziehungsweise nachher einen Ausschnitt bilden. Bei Video ist es anders. Bei Video sind sie an das Format strikt gebunden. Bei Foto haben sie auch noch die Möglichkeit, die Kamera hochzuhalten statt quer, was bei Video auch nicht richtig geht. Das heißt, sie haben relativ viele Gestaltungsmöglichkeiten, die letztlich dem Motiv angepasst werden muss. Jetzt machen wir es mal ein bisschen dunkler, damit die fiesen Buddhas hier oder was das sind, sieht. Nee, da haben wir so. Also das ist jetzt das gleiche Motiv in drei verschiedenen Formaten. Ich will nicht unbedingt sagen, dass eins besser ist als das andere. Das ist jetzt Hochformat, wo man eben eine Sache vielleicht recht schön betonen kann, dass die sozusagen übereinander gestapelt sind, dass manchmal eine der Figuren auch einen weiteren Kopf auf dem Kopf hat. Querformat, ja, gibt sozusagen stärker diesen Eindruck, dass hier eine Reihung von ganz vielen Figuren ist. Aber ich denke, den stärksten Eindruck von dem gleichen Motiv, sind es an der gleichen Stelle aufgenommen, die Fotos, ist in dem Fall, wenn man wirklich das Format sozusagen übertreibt und das Format an diese Situation anpasst. Wenn man dann sozusagen dieses Panorama von ganz vielen gleichartigen Statuen viel besser mitkriegt. Also allein die Wahl des Formats, will ich Ihnen mit den Beispielen zeigen, macht enorm viel aus, was jetzt die Aussage insgesamt betrifft und wie viel Sie von der Aussage transportieren können. Ja, an der Stelle kommt jetzt ein Einschub, wo ich keine Fotos aus meiner Produktion habe, sondern welche, die ich von slashcam.de genommen habe, in der Hoffnung, dass die mir keine urheberrechtlichen Schwierigkeiten machen. Immerhin habe ich es gekauft. Das sind die ganz klassischen Bildausschnitte. Ich benutze jetzt hier die Terminologie, die eigentlich im Film sich eingebürgert hat, aber beim Foto im Prinzip auch sinnvoll ist, aber insbesondere kennt man die beim Film und ich werde da auch Bemerkungen aus dem Filmbereich dazu machen. Ist auch wieder das gleiche Motiv, gleicher Platz, also ein Brandenburger Tor in Berlin und eine Frau, die dort davor steht und verschiedene Bildausschnitte, die man wählen kann, indem man eben die Kameraposition und die Brennweite verändert und anders fokussiert. Das Bildformat bleibt in dem Fall gleich. Das ist also immer ein Querformat, ganz klassisch. Ja, und zwar in dem Fall das 4:3 Querformat, also das Filmquerformat. Supertotale ist das, was so einen Überblick gibt insgesamt. Da kann man also zunächst mal gleich sehen, wo wir sind in dem Fall, etabliert den Ort. Details sieht man eigentlich keine. Ist in der Fotografie ganz selten sinnvoll, muss man ehrlich sagen. Ist leider was, das sehr häufig gemacht wird. Ist im Film das, wo man sozusagen die Szene einführt. Die Totale ist sozusagen das Hauptmotiv, nur minimal in seine Umgebung gestellt. Sie haben also das gesamte Hauptmotiv drauf und ein bisschen was von der Umgebung. Es gibt Ihnen nicht ganz so viel Kontextinformation natürlich, wo das Ganze ist, aber ist sinnvoll, um jetzt zum Beispiel, wenn man so einen Film denkt, für weitere Einstellungen, wo man jetzt mehr ins Detail geht, festzuhalten, wo wir sind. Also die Supertotale würden wir wahrscheinlich da gar nicht brauchen. Jetzt sieht man also, dass da eine Person vor dem Brandenburger Tor ist. Das wäre in der Supertotale gar nicht zu machen gewesen. Die ist so klein, dass man gar nichts davon sieht. Das ist auch an der Stelle noch genau das, was man leider häufig bei so Urlaubsfotos sieht. Tante Emma vom schiefen Turm von Pisa, wo man also die Person überhaupt nicht sieht und den schiefen Turm ein bisschen. Und letztlich ist es eigentlich irgendwie keine Aussage insgesamt. Wenn man jetzt die Person haben will, dann muss man schon näher ran. Das ist jetzt das, was sich eine Halbtotale nennt. Das bedeutet, dass Sie das Hauptmotiv in voller Größe haben. Insbesondere denkt man da an Personen und man sagt, das ist die Person, die mit ganzem Körper drauf ist, also nicht irgendwie angeschnitten, das ist irgendwie bloß ein Ausschnitt. Ist auch tendenziell eher ein bisschen langweilig, wird im Film benutzt, zum Beispiel um eine Person zunächst mal einzuführen, dass man sich die gut vorstellen kann. Die allermeisten Einstellungen und Fotos werden aber eher mit, sagen wir, ein bisschen entweder weiter entfernten oder näheren Perspektiven arbeiten. Was insgesamt so wirkt, ist die amerikanische Perspektive, das heißt, sie schneiden im Prinzip eine Abwandlung der Halbtotalen, sie schneiden die Personen an, lassen also zum Beispiel die Beine zum Teil weggehen, irgendwo bei den Knien oder so in den Ausschnitt rein. Noch näher dran sagt man eine halbnahe, das ist das, was die Reporter-Einstellung auch genannt wird, wo man immer noch ziemlich viel von der ganzen Person sieht, auch noch die Umgebung hat, aber die Person ganz eindeutig im Mittelpunkt steht und die den Hauptausdruck hat. Das also gerade für Interviews oder so ist das durchaus gängig. Wenn Sie jetzt noch näher dran gehen, dann nimmt man das nächste Stufe, die Nahe. Und da kommt jetzt ein interessanter Punkt, weil es ja so einen Respektabstand gibt zu einer Person. Also wenn ich näher dran gehe, das ist ja auch, wenn ich vor einer Person stehe, einen gewissen Mindestabstand muss man von der Person eigentlich einhalten, sonst fühlt sie sich irgendwie bedroht. Also wir haben als Menschen, wollen wir uns einen gewissen Sicherheitsabstand halten. Und das muss die Kamera natürlich eigentlich auch tun. Die Kamera tut sich jetzt leichter, weil die Kamera natürlich durch verschiedene Brennweiten, ohne dass der Fotograf jetzt physisch nahe hingehen muss, eine relativ nahe Perspektive einnehmen kann, indem wir zum Beispiel ein Teleobjektiv verwenden. Trotzdem ist es so, wenn Sie im Bildeffekt sozusagen ein Bild erzeugen, das so ausschaut, als wäre der Fotograf oder der Betrachter, der virtuelle Betrachter, sehr nah an der Person dran, dann wirkt das irgendwie als Eindringen in den Intimbereich. Das hier ist so der Ausschnitt, der so ungefähr dem entspricht, wie man sich vorstellt, dass man angenehm mit der Person reden kann, dass man sich aber auch auf diese Person konzentriert. Wenn man noch näher dran geht, dann ist man eben über das Nahe sozusagen raus. Also das ist gemeint mit nahe, also sozusagen nahe, aber respektvoll. Dafür müsste man, wie gesagt, mit einem Normalobjektiv schon relativ dicht rangehen. Dementsprechend ist es auch empfehlenswert für Porträtaufnahmen, wo Sie solche nahe und vielleicht noch näher dran haben wollen, dass Sie mit einer leichten Telebrennweite arbeiten. Also im Kleinbildbereich wird man so 100 mm Tele oder sowas in der Größenordnung als eine typische Porträtbrennweite sehen, wo man eben nicht ganz so dicht dran muss und trotzdem eine schöne Perspektive kriegt, die nah wirkt und wo man auch keine so lange Brennweite wieder hat, dass man Schwierigkeiten mit der Unschärfe, Bewegungsunschärfe durchs Verwackeln kriegt. Das ist jetzt genau über diesen Respektabstand sozusagen rausgegangen, das ist die Großaufnahme. An der Stelle sieht man schon, also wenn das jetzt zum Beispiel ein Interview oder sowas wäre, dann ist das schon so ein bisschen sehr eindringlich, also kann man schon machen mit einem guten Schauspieler oder so, aber es ist jemand, der einfach bloß so vom Fernsehen interviewt wird, wird sich wahrscheinlich nicht gerne in dem Detail sehen. Close-up auf Englisch, ist sehr formatfüllend, ist eine sehr intime Ansicht und man sieht jedes Detail und es werden generell Gefühle transportiert, auch weil der Betrachter eben, wenn er sozusagen ein anderes Gesicht so nah sieht, auch das Gefühl hat, er ist sozusagen dicht dran im wahrsten Sinne des Wortes, was man eigentlich bloß irgendwie mit Personen sonst auch macht, mit denen eine sehr enge Beziehung hat. Wenn man noch weiter dran geht, also in die extreme Großaufnahme reingeht, das Super-Close-up, dann passiert komischerweise wieder ein Effekt, der das ein bisschen wegnimmt, dieses Eindringen in die Privatsphäre, zumindest zum Teil, weil je näher man dran geht, je mehr man ins Detail geht, umso mehr wird die Person ja auch verfremdet, dass man eben, wenn man jetzt dann bloß noch ein Auge oder bloß noch die Nase oder sowas hat, dann ist es irgendwie bloß noch eine grafische Gestaltung eigentlich und oft die Person auch gar nicht mehr richtig zu erkennen. Also ist eine ausgesprochene Detailansicht und geht natürlich schon in diesen experimentellen oder gestalterischen Bereich rein. Wie gesagt, der Verfremdungseffekt kann passieren, aber wenn man jetzt so einen Ausschnitt wie hier wählt, wo man sozusagen zum Beispiel die Augenpartie komplett drin hat, dann wirkt das unter Umständen auch immer noch sozusagen sehr nah und intim. Also es gibt interessante Filminstallationen. In München war zum Beispiel gerade im Haus der Kunst eine, wo eine ganze Bildwand war mit Super-Close-Up-Fotos nur von Mündern von Personen, wo man wirklich nur den Mund formatfüllend gesehen hat. Das ist genau dieser Effekt, dass man einerseits irgendwie sehr stark die Emotionen, die haben alle das gleiche Wort gesprochen, dass man sozusagen stark die Emotionen und die Art und Weise, wie du das aussprechen sieht, andererseits auch irgendwie eine totale Verfremdung passiert, wenn man diesen Ausschnitt ja nie wählt. Ja, in Richtung von Verfremdung kann man natürlich auch ganz andere Dinge machen, wie zum Beispiel die Kamera zu kippen, also ein Fachbegriff dazu ist Dutch Angle, das heißt, man kippt die Kamera, was bewusst versucht sozusagen eine neue Perspektive auf Bekanntes sozusagen zu eröffnen. Gibt insgesamt dem Ganzen ein bisschen was Frischeres, Dynamischeres. Kann zum Beispiel so in Werbefotografie, Modefotografie oder so, kann man sich das sehr gut vorstellen. Was interessant ist, ich habe ja bis jetzt mehr so über die Nähe und die Ferne geredet. Es kommt natürlich auch auf den Standort der Kamera an. Also wie weit oben oder unten bin ich. Und da kann ich sehr viel machen. Also wenn ich das gleiche Motiv von einem erhöhten Standpunkt nach unten aufnehme, dann habe ich zunächst mal den einen Effekt, dass das Motiv natürlich irgendwie verkleinert wirkt, weil es eben perspektivisch gestaucht wird. Das hat den Effekt, ich bin oben, du bist unten. Also das ist irgendwie so eine Dominanz des Betrachters. Das heißt, es ist schlecht, damit in Zusammenhang zu bringen, wenn das jetzt irgendeine, was weiß ich, eine Herrscherfigur ist oder so. Das passt nicht dazu. Also nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Was allerdings sehr sinnvoll ist, gerade wenn es jetzt nicht um Personen geht, sondern aber auch bei Personen, ist, dass man ja damit die Möglichkeit hat, den Hintergrund auszuwählen. Und das ist jetzt ein Foto, das auf dem durchaus beliebten Platz da ums Brandenburger Tor rum gemacht ist und trotzdem einen völlig neutralen, nicht besonders schönen, aber einen neutralen Hintergrund hat. Einfach weil man sich die Fläche suchen kann, vor dem man das Motiv freistellt. Kann also ja durchaus sinnvoll sein. Also das Gegenstück, in dem Sie in die Knie gehen oder irgendwie in anderer Form, irgendwie eine Treppe runter oder so, eine Perspektive einnehmen, wo Sie von unten nach oben fotografieren, Froschperspektive. Das Motiv wird groß. Umgekehrt kann man sagen, es wirkt sozusagen das Motiv dominierend und der Betrachter eher so ein bisschen unterlegen. Und natürlich haben Sie da auch die Möglichkeit, einen speziellen Hintergrund zu wählen. Der kann ruhig oder unruhig sein, das war vorher auch so. Hier ist es zum Beispiel wirklich die Wahl. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Gebäude nehmen, vor dem ich die Person habe. Damit habe ich also den Kontext, in dem das aufgenommen wurde. Und ich kann es zum Beispiel vom Himmel machen. Dann habe ich einen ruhigen Hintergrund vergleichsweise. Oder eine Wand, die nicht besonders strukturiert ist. Ja, das ist jetzt bloß Terminologie. Ich wollte mir ein Beispiel und auch zurück zu meinen Fotos ein Beispiel geben, an dem man sieht, dass das eben enorm viel mit der Aussage auch zu tun hat, welche Perspektive Sie einnehmen. Das ist in Suzhou, China, eine Aufnahme, die hier ziemlich aus einer ziemlich nahen Position und aus einer Froschperspektive gemacht ist. Damit haben wir den Effekt, dass diese Steine hier eigentlich ausschauen wie Berge und was wir da drumherum haben, wirkt eigentlich auch wie Bäume. Es ist ein bisschen komisch, weil so richtig Berge können sie auch nicht sein, weil dann nicht ein Baum irgendwie in der Korrespondenz zu dem Berg passen würde, irgendwelche Felsen. Wenn man das Ganze in der Totalen aufnimmt, dann kommt was komplett anderes raus. Also was das ist, ist so eine Bonsai-Komposition und die Froschperspektive ist also irgendwo, ja, was denn, wo genau, also ich glaube hier irgendwo rauf aufgenommen, von unten nach oben. Sie haben also da wirklich allein durch die Wahl der Aufnahmeperspektive komplett verschiedene Aussagen und irgendwie auch natürlich einen verschiedenen bildlichen Effekt. Ich habe vorher gesagt, der Zweck des Bilds muss irgendwie vorher klar sein. Das linke sagt eben, ohne dass man noch viel dazu sagen muss, dass es Bonsais sind, dass es irgendwie in Asien ist und vielleicht für jemanden, der was von Bonsais versteht, auch noch viel mehr Details über die Gesamtkomposition. Während das rechts sozusagen viel mehr versucht, so ein bisschen die Atmosphäre einzufangen oder das, was vielleicht die Leute, die diese Komposition machen, sich auch gedacht haben, nämlich, dass sie so eine Berglandschaft nachgestalten. Es versucht, die Berglandschaft sozusagen rauszuholen, die da gebaut worden ist. Also wirklich ganz stark sozusagen, was sie mit einfach der Wahl des Ausschnitts machen können. Und es macht natürlich auch durchaus Sinn, am gleichen Objekt eben mit ganz verschiedenen Ausschnitten, ganz verschiedenen Einstellungen zu experimentieren, um zu sehen, was denn tatsächlich die beste Aussage gibt. Gut, das war jetzt zunächst mal bloß zum Format und zur Wahl sozusagen, wo ist denn überhaupt, wie groß ist mein Motiv sozusagen relativ zu dem Format, das ich da zur Verfügung habe. Jetzt ist natürlich die ganz große Aufgabe, dieses Motiv anzuordnen auf diesem Format. Und das bedeutet, auch wenn ich jetzt eine bestimmte Perspektive habe, also ich will zum Beispiel hier so eine Supertotale einnehmen, dann ist ja die Frage, wie ordne ich das denn jetzt eigentlich an? Also wo liegen denn welche Teile des Bildes? Und ganz wichtig ist dabei, sich klarzumachen, dass Bilder immer Achsen haben. Also wenn Sie dieses Bild anschauen, dann existiert in dem ganz klar eine vertikale Achse, weil es hier einen Schnittpunkt sozusagen gibt, von dem aus irgendwie alles so ein bisschen symmetrisch ist. Da gibt es diese dunklen Bereiche von diesem Wald, diesem Park, die sozusagen wie so Flügel symmetrisch von der Stelle ausgehen. Der große Weg hier ist nicht ganz wirklich symmetrisch, aber hat natürlich seinen Fluchtpunkt auf dieser Achse. Das heißt, also vertikal haben wir sozusagen eine klare Schnittstelle, wo man das Bild irgendwie falten würde, wenn man sozusagen zwei Halbbilder machen will. Und horizontal gibt es natürlich auch eine ganz klare Achse, die ist an der Stelle wirklich völlig eindeutig. Und sowohl durch das Motiv und die Parkanlage bedingt, als auch durch die Komposition ist klar, das Hauptaufmerksamkeitszentrum liegt genau am Schnittpunkt dieser Bildachsen. Und generell ist es mal so, dass Bilder einfach fast immer eine horizontale, die haben noch mehr Achsen, aber sie haben fast immer eine horizontale und eine vertikale Achse, vertikale und horizontale Achse, und sie haben natürlich dann einen Schnittpunkt, und die Stelle, an der sich die beiden Achsen schneiden, auf die kommt irgendwie besondere Aufmerksamkeit. Das können Sie gar nicht vermeiden. Und sehr häufig ist es gut, dass da das Hauptmotiv ist, vielleicht ist es auch gerade nicht dort, dann macht das natürlich auch wieder eine Aussage. Also, die haben auch eine Bedeutung. Die horizontale Achse ist irgendwie zuständig fürs Ruhen und auch für den gesamten Raum, den zu etablieren. Das heißt, sehr häufig, die horizontale Achse, die wichtigste, die wir haben, ist ja der Horizont. Und die Frage, ist der Horizont überhaupt zu erkennen, so ein Bild, ist so etwas Ähnliches da wie der Horizont, das gibt zunächst mal so eine gewisse landschaftsmäßige Ruhe, so einen Ausblick. Wenn Sie gar keine horizontale Achse zu erkennen haben, dann weiß man, es ist also sozusagen diese Ruhe nicht drin. Es ist auch natürlich ein Punkt, über den wir noch gleich reden müssen, die Frage, wo denn diese Achse tatsächlich liegt, ob die jetzt in der Mitte des Bildes liegt, weiter unten und so weiter, das ist noch ein eigener Punkt, kommt aber noch. Die vertikale Achse hat eine andere Rolle, die vertikale Achse ist dafür die Statik zuständig. Also wenn die vertikale Achse zum Beispiel schräg, also wenn das Motiv schräg zur vertikalen Achse liegt, dann hat man das Gefühl, entweder vielleicht die Kamera schief gehalten oder das Motiv ist kurz vorm Umfallen oder es muss einen anderen Grund geben, zum Beispiel, weil das ein Läufer ist oder der gerade losläuft, also dass der irgendwie geneigt ist, dann haben wir so eine Dynamik da drin. Also irgendwas hat das mit der Statik zu tun. Dinge, die einfach so genau in der vertikalen Achse sind, ruhen in der vertikalen Sache. Jetzt habe ich schon gesagt, das Teilungsverhältnis des Formats durch die Achsen ist ein ganz wichtiges Gestaltungsmittel. Da haben Sie auch sehr viele Möglichkeiten. Sie können das in der Mitte teilen, was zu einem sehr ruhigen, statischen Bild führt. Wenn Sie diese Aufnahme da von dem Himmelstempel da vorher anschauen, dort ist es so, dass zumindest die horizontale Achse ziemlich genau in der Mitte eigentlich ist und damit dem ganzen Bild schon eine gewisse Stabilität und Ruhe verleiht. Jetzt die vertikale Achse auch noch genau in die Mitte zu setzen, wird das Bild schon ein bisschen sehr langweilig machen. Dann ist wirklich in jeder Hinsicht sozusagen klappsymmetrisch. Also bringt es schon was, das ein bisschen aus der Mitte rauszusetzen, im Bild, also so ein gewisses Leben dadurch einzuhauchen. Und da ist auch die Frage, was kann man denn jetzt nehmen? Da muss man auch bewusst sich überlegen, wie weit gehe ich jetzt aus der Mitte raus? Es kann ja bis zu einem extremen Punkt gehen, dass Sie vielleicht ganz stark an den Rand gehen und dass Sie ein Foto zum Beispiel haben, wo Sie, wenn Sie jetzt die horizontale Achse anschauen, wo irgendwie nur Himmel drauf ist und ein ganz kleiner Streifen Strand oder nur Strand, ein ganz kleiner Streifen Himmel. Aber so die gängigen Einteilungen sind, dass man irgendwo bei 3:5 liegt, das ist der goldene Schnitt, der hat sich bewährt, oder dass man so eine Drittelteilung macht, dass man also dann nicht wirklich in der Mitte, sondern noch nicht ganz am Rand, sondern irgendwie in ein Drittel nach links oder also Drittelposition links oder rechts geht. Die Achsen sind wirklich fürs Auge in der Orientierung sehr wichtig. Also das ist jetzt nochmal eine Bestätigung, ein Versuch zu bestätigen, dass diese Pagode hier ja zunächst mal eher ein ruhiges und stilles Motiv ist, war auch am Morgen, wenn nicht viel los ist. Und wir haben auch in dem Fall wirklich Achsen, die tatsächlich ganz brav in der Mitte sitzen und das sozusagen auch betonen. Auf dem Bild ist sonst auch noch genügend los, um das nicht langweilig werden zu lassen. Das ist ein Bild, das in den Bergen aufgenommen ist und irgendwie schon auch natürlich eine Landschaft, die eine gewisse Ruhe ausstrahlt, von sich aus schon damit hat. Aber dadurch, dass hier diese ganzen Verkehrswege drauf sind, soll es sozusagen eine gewisse Bewegung auch reinbringen. Und wenn Sie die Achsen versuchen zu bestimmen, Die horizontale Achse ist klar, die vertikale würde ich am ehesten hier sehen, weil da auch dieser Fluchtpunkt von dieser Seilbahn drin ist. Dann ist es zum Teil doch recht extrem verschoben. Also die horizontale ist ungefähr auf ein Drittel oben und die vertikale ist ziemlich extrem verschoben. Damit kriegt das Ganze einen deutlich bewegteren und vielleicht auch sozusagen ausbalancierten Eindruck. Weil dadurch, dass das nach links verschoben ist, das wird natürlich dieses Motiv mit der Straße so ein bisschen ausgeglichen. Ich will jetzt gar nicht diese Fotos so groß irgendwie in den Vordergrund stellen. Ich will Ihnen eigentlich bloß die Art und Weise so ein bisschen nahebringen, wie man über solche Fotos nachdenken kann und Sie vielleicht auch anregen, dass die Fotos, die Sie gemacht haben oder jemand anders gemacht hat, einfach mal ein bisschen bewusster darauf anschauen, wie die komponiert sind. Und im Laufe der Zeit, wenn Sie dann auch sozusagen mit den Dingen implizit sozusagen unterbewusst umgehen und das benutzen. Ich habe schon gesagt, wenn man diese Achsen hat, dann fragt man sich natürlich, wo ist das Hauptobjekt sozusagen? Sie müssen ja natürlich in irgendeiner Form, ich habe nicht immer ein Hauptobjekt, aber Sie müssen in irgendeiner Form entscheiden, wo steckt es. Und meistens, sehr häufig, kann das an der Kreuzung der Achsen sein, das ist das, wo man es vermuten würde. Wenn Sie es woanders platzieren, dann hat es meistens irgendeinen Grund oder eine Aussage. Also es ist entweder bewusst oder es sind vielleicht auch mehrere Objekte da und nicht nur ein Hauptobjekt, dann geht es ja gar nicht, dass alle in der Mitte sind. Was interessant ist, ist, dass kulturelle Konventionen sich da auch wieder auswirken. Das heißt, wir lesen irgendwie von links nach rechts und empfinden das, was dann sozusagen am Ende kommt, irgendwie als wichtiger. Und von oben nach unten ist das Gleiche. Also wir irgendwie eine Konvention haben, allerdings geht die da ein bisschen anders, dass wir das, was oben ist, was uns gegenübersteht, quasi als wichtiger empfinden als das, was unten ist. Das heißt, ein Hauptobjekt nach unten zu platzieren im Bild läuft die Gefahr, dass es nicht das Hauptobjekt erkannt wird. Das ist ganz stark. Ein Hauptobjekt links zu platzieren, kann schlechter sein, als es rechts zu platzieren. Also das ist ganz interessant. Das Experiment eigentlich, das gleiche Foto sozusagen, spiegelverkehrt. Wir haben hier zwei Objekte. Das eine ist diese Skulptur hier, ich weiß gar nicht, was das genau ist, also ein Kunstgegenstand. Und das andere ist ein Gesicht, das sich irgendwie in der Vitrine spiegelt. Es ist eine Frage, ob man wirklich den Unterschied wahrnimmt. Aber man könnte sagen, nach dieser Regel rechts vor links, dass das linke Bild, wo Sie das Hauptobjekt wirklich klar rechts platziert haben, dass da die Aufmerksamkeit ziemlich stark auch auf diesem Hauptobjekt ist und dieser Nebeneffekt irgendwie so als irgendwie Rauschen mehr oder minder untergeht. Während wenn Sie es umdrehen, wo wir das Hauptobjekt auf der linken Seite haben, wir so ein bisschen in Versuchung sind, sozusagen weiter zu lesen. Wir sehen dieses Objekt und dann schauen wir, was rechts davon ist und nehmen jetzt diesen Nebeneffekt noch stärker wahr. Da ist plötzlich noch was im Gesicht. Und vielen Leuten geht es so, dass sie bei dem linken Bild diesen Klecks da von dem Gesicht überhaupt nicht sehen. Beim rechten Bild fällt es ihnen auf. Also wenn man genau hinschaut, sieht man es natürlich immer. Aber das ist so auch so ein bisschen eine Überlegung, wenn Sie die Wahl haben, nehmen Sie es nach links oder nach rechts, müssen Sie an solche Dinge durchaus auch noch denken. Ja, bleiben wir noch bei den Achsen ein bisschen und schauen noch eine weitere Form von Achsen an. Nochmal in dem gleichen Bild, ich habe gesagt, da gibt es mehr Achsen. Also wir haben natürlich die horizontale und die vertikale Achse, aber es gibt natürlich ganz offensichtlich hier auch noch Achsen, die durch die Gegenstände hier vorgegeben sind. Meistens irgendwelche menschengeschaffenen Gegenstände, die haben irgendwelche harten Kanten und geben damit in der Perspektive eine Fluchtlinie. Und was man übrigens an diesen extrem starken Fluchtlinien und dem scharf gezeichneten Objekt im Vordergrund und im Hintergrund sieht, ist, dass das nur mit einem relativ starken Weitwinkel gemacht werden kann. Ne? Das ist eine Weitwinkelaufnahme mit irgendwie 15 mm oder sowas. Und da haben Sie jetzt diese ganz starken Fluchtlinien, die auf einen Punkt zulaufen und die jetzt in dem Fall eben den Himmelstempel natürlich, der jetzt sozusagen im Mittelpunkt steht, auch besonders betonen. Also dass dieser Tempel eben in der Mitte von einem großen Park steht irgendwo. Da dahinter ist ja der Mittelpunkt der Welt, denke ich, nach chinesischer Ansicht. Diese Fluchtlinien, die haben vor allem den Effekt, also wir können ein Objekt betonen, also das Hauptobjekt, wenn das darauf zuläuft alles. Sie haben aber auch vor allem den Effekt, räumliche Tiefe zu erzeugen. Die haben sie in den anderen Bildern auch. Also hier haben wir auch ganz klar, da hatten wir vorher auch die horizontale, vertikale Achse angeschaut, aber sie haben natürlich auch Fluchtlinien und die betonen ganz stark, dass es die räumliche Tiefe gibt. Gibt es noch mehr Dinge, die die Tiefe betonen, zum Beispiel, dass man dann Durchblick hat, hinter dem noch mehr was ist, das ist eben diese Tiefenstaffelung, aber allein die Fluchtlinien, diese Achsen, sorgen dafür, dass man die räumliche Tiefe erkennt. Und genauso hier rechts haben Sie durch diese Seilbahnanordnung, sieht man natürlich auch, dass da ganz weit in die Tiefe geht. Im wahrsten Sinne die Tiefe in dem Fall. Nicht bloß nach hinten, sondern auch nach unten. Wenn wir über Fluchtlinien reden, dann haben wir sozusagen diagonale Linien. Es gibt aber auch andere Diagonalen, die in dem Bild einfach entstehen, die Sie durch die Komposition schaffen. Und hier ist also ganz bewusst eine Komposition gewählt, die zwar einerseits natürlich die große Mauer hier irgendwie in ihrer geschwungenen Form darstellt, aber von der Bildkomposition her eine Diagonale betont. Also da ist ganz stark diese schräge Linie drin. Also wenn man sozusagen, ja, man kann sagen, die dominiert fast mehr als die horizontale Achse. Das ist eigentlich so diese Schräge, die da drin liegt. An verschiedenen Stellen, die haben sie hier, die haben sie hier, die haben sie in den Bergrücken. Wenn man so eine Diagonale macht, gibt es auch wieder eine Konvention, die einfach kulturell bedingt ist. Wie gesagt, wir lesen von links nach rechts. Und wenn diese Diagonale ansteigt, dann geht es aufwärts, dann ist das zunächst mal positiv besetzt, hat insgesamt gibt es einen harmonischeren, positiveren Eindruck, als wenn die Diagonale so nach unten fallen würde. Das ist jetzt so ein typischer Fall von einer Regel, die nicht dafür da ist, dass man sich immer dran hält. Es macht keinen Sinn, sich immer an die Regel zu halten, weil manchmal ist das Motiv nicht so, manchmal will man es einfach auch anders haben. Aber es ist gut, die Regel zumindest mal gesehen zu haben und zu kennen. Okay, ich glaube, jetzt ist genau der Punkt erreicht, wo die verschiedenen Linien und Achsen aufhören und es jetzt um Flächen und um auch ein bisschen inhaltlichere Schemata geht. Insofern ist es vielleicht der richtige Moment, Pause zu machen. Ich würde dann auf der Hörsaaluhr hier um 11:55 wieder weitermachen. Bis gleich. So, dann machen wir an der Stelle wieder weiter. Wie gesagt, das letzte Thema war das Thema dieser Diagonalen und nochmal so ganz allgemein der Hinweis, dass viele dieser sogenannten Regeln, deswegen sage ich auch nicht Regeln, sondern Kompositionsschema, sozusagen nur eine Idee vermitteln können, an was man alles denken kann, wenn man so ein Bild analysiert oder wenn man so ein Bild gestaltet. Wir haben über Linien gesprochen und das klingt ja zunächst mal nach einer zweidimensionalen Angelegenheit. Wir haben es aber ja mit dem Raum zu tun, mit einer dreidimensionalen Anordnung. Und eine Sache, die natürlich schon die Illusion von Raum erzeugt, ist, wenn wir eine Perspektive haben, wenn wir also irgendwelche Fluchtlinien haben. Das gibt es aber natürlich nicht immer. Dementsprechend gibt es andere Hinweise, mit denen ich sozusagen die räumliche Tiefe verstärken kann. Das haben wir vorher schon, habe ich das schon ein bisschen angedeutet, bei diesem einen Tempelfoto, wo man da irgendwo im Hintergrund einen gesehen hat, da ist eine Tür und hinter der Tür steht wieder jemand. Das ist so eine Staffelung in die Tiefe. Das klassische, wirklich ganz klassische Prinzip ist, ein Vordergrund- und ein Hintergrundmotiv zu suchen. Also das ist wirklich so eine Technik, mit der Sie beim Fotografieren, indem man sich eigentlich so Fleisch und Blut übergehen lässt, dass man sagt, ich will jetzt zum Beispiel diese Blume hier aufnehmen, diese Blüte, was mache ich da? Ich schaue zuerst mal, wie ich die, was ich für eine richtige Größe sozusagen haben will, wie nah ich da dran gehen will, dass die entsprechend formatfüllend oder nicht formatfüllend, aber repräsentiert oder von so einem Format da ist. Und als nächstes schaue ich, was ist ein passender Hintergrund. Wenn ich jetzt einfach bloß den Hintergrund nehme, der da ist, dann kann der ganz hässlich sein. Wenn da bloß der grüne Busch ist, ist das vielleicht auch ein bisschen langweilig. Wenn ich dann versuche, verschiedene Perspektiven einzunehmen, dann kriege ich möglicherweise einen Hintergrund, der erstens irgendwie einen reizvollen Kontrast liefert, der andererseits aber auch sozusagen die räumliche Situation gut betont, weil ich eben ein Objekt habe im Vordergrund, das ich scharf stelle und bewusst im Hintergrund, was das Atmosphäre bringt, unscharf halte. Also da haben wir die Situation Vordergrund, Hintergrund ganz deutlich und das Vordergrundobjekt ist scharf, das Hintergrundobjekt ist unscharf und es ist absolut kein Fehler, dass hier was Unscharfes auf dem Bild drauf ist, ganz und gar nicht, sondern es ist wichtig für das Bild. Also wenn jetzt diese Ampel da hinten auch scharf wäre, dann wird das Bild sogar leiden drunter. Und das ist das, was ich immer wieder versucht habe zu erklären, als ich über Bildformate und Brennweiten und sowas gesprochen habe. Die Möglichkeit, die Schärfentiefe zu gestalten, ist ein ganz elementares Hilfsmittel. Und wenn die Kamera die Möglichkeit einfach technisch nicht gibt, dann fallen einem ganz wesentliche Hilfsmittel einfach damit aus und dann dementsprechend kann ich keine ganz so schönen Bilder mehr machen. Und dieses Prinzip sozusagen, ich suche mir ein Vordergrundmotiv und einen Hintergrund dazu oder auch umgekehrt, ich habe einen Hintergrund, den ich darstellen will, also irgendeine Landschaft, irgendwelche Berge oder sowas, ein Haus und damit es nicht so langweilig ist, brauche ich einen Vordergrund dazu. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes Prinzip, das dafür sorgt, dass einfach ausgewogene Bilder entstehen. Erstens haben Sie damit eben diese räumliche Tiefe und Sie haben einfach eine Möglichkeit sozusagen zu spielen mit der Platzierung dieser beiden Objekte, mit den allen anderen Dingen, die wir angeschaut haben, den Achsen und so weiter. Also ganz wichtig, dass Sie möglichst immer Vordergrund und Hintergrund zumindest haben. Also wenn Sie an diesen Himmelstempel denken, da war auch rechts von dem Vordergrund irgendwie so eine Lampe, die auch für die Komposition durchaus wesentlich ist. Mit der Unschärfe ist das eben so eine Spielerei. Hier sieht man, dass dieses Objekt sehr scharf und der Hintergrund sehr unscharf ist. Das rechts ist ein Experiment, wo das ein bisschen sozusagen weniger ausgeprägt ist. Das Ding ist scharf, der Hintergrund ist unscharf, dazwischen ist noch ein Objekt, das sozusagen ein bisschen unscharf ist. Aber man sieht schon, das wird ein bisschen unübersichtlicher sozusagen. Also das ist gar nicht so leicht, das so zu differenzieren. Also wahrscheinlich wäre es in dem Fall geschickter gewesen, wirklich ganz konsequent, so wie auf dem anderen Bild, auch eine dieser Skulpturen in den Vordergrund zu setzen, diese Phönix oder was das ist, Phönix und Drache, und den Rest wirklich komplett unscharf werden zu lassen. Weil man dann eben, doch so ein bisschen die optische Orientierung verliert. Was auch ein Problem an dem Bild ist, ist, dass dieser Drachenkopf da hinten mit dem Baum dann eben so ein bisschen verschwimmt, weil die beide die gleiche, fast schon den gleichen Grad an Unschärfe haben. Was aber gut funktioniert, ist, dass die räumliche Tiefe erzeugt hat, was ja das Thema jetzt irgendwie von dieser Folie war. Das sieht man sehr wohl, dass da eben so eine Tiefenstaffelung da ist. Ja, ich habe vorher gesagt, dass der Vordergrund und der Hintergrund die Möglichkeit haben, dass da ein Kontrast entsteht. Kontrast ist was ganz Wichtiges. Ich habe auch gesagt, Bilder sollen nicht langweilig sein und damit es eben nicht langweilig ist, braucht man Dinge, die sozusagen sich gegeneinander abheben, die verschieden sind. Und da gibt es natürlich alle möglichen Kontraste. Sie können was Kleines und was Großes haben. Sie können einen hellen Bereich, einen dunklen Bereich im Bild haben, was gefährlich ist übrigens, weil von der Belichtung her das passieren kann, dass Sie entweder im dunklen Bereich nichts mehr sehen außer schwarz oder im hellen Bereich nichts mehr sehen außer weiß. Oder wenn Sie es ausbalancieren, dass man dann in beiden fast nichts mehr sieht, was auch nicht so gut ist. Also der Belichtungsspielraum, den digitale Kameras haben, ist vergleichsweise gering. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Unterschiede zu den analogen Kameras. Auf dem analogen Diafilm haben Sie einen richtig starken eine starke Bandbreite von sehr hellen und sehr dunklen Partien in Ihrem Bild, die anständig durchgezeichnet werden, während es bei Digitalkameras, sobald da ein gewisser Kontrast ist, die Gefahr besteht, dass die hellen bzw. dunklen Partien nicht durchgezeichnet werden. Also mit hell-dunkel muss man aufpassen. Da gibt es auch Techniken, über die ich jetzt gar nicht reden will, dass man Bilder zusammenmontiert, digital, um das wieder zu kompensieren. Aber auf jeden Fall ist es ein Kontrast, den man als natürlich hell-dunkel, den man verwenden kann. Aber auch inhaltliche Kontraste natürlich eine Solofigur und eine ganze Gruppe, ein einzelner Vogel, ein ganzer Vogelschwarm, könnten zum Beispiel einen Kontrast bilden, ist interessanter als bloß der Vogelschwarm. Nah und fern hat man so ein bisschen schon bei Vordergrund und Hintergrund gesehen. Schärfe, Unschärfe ist eigentlich auch eine Variante von diesem Kontrastprinzip. Ich habe also eine Sache, die wirklich scharf dargestellt wird, eine andere Sache, die unscharf dargestellt wird. Hat man vorher bei diesem Phönix gesehen. Wenn man mehrere Dinge hat, die ungefähr gleich scharf oder unscharf sind, dann ist sozusagen die Orientierung erschwert. Und dann gibt es natürlich auch inhaltliche Kontraste zwischen was Altem und was Modernen oder verschiedene Stile. Das kann man also durchaus auch auf die Gestaltung weitertreiben. Jetzt ist es so, dass weiter hinten ein Kompositionsschema kommt, das nennt sich Spannung. Und natürlich ist es so, dass Kontraste Spannung erzeugen. Also zwischen Kontraste und Spannung ist schwer zu unterscheiden. Ich habe jetzt in letzter Minute, als ich die Vorlesung vorbereitet habe, nochmal hier Bilder vertauscht. Und wenn jemand Folienausdrucke dabei hat aus der ersten Version, dann wird er jetzt hier ein anderes Bild finden. Es sind aber eigentlich bloß zwei Bilder vertauscht. Die aktuelle Version im Web ist auch das, was ich jetzt gerade hier habe. Also das ist jetzt ein Beispiel, ein ganz extremes Beispiel, womit eigentlich nicht sozusagen die Gestaltung vom Fotografen kommt, sondern von dem Regisseur oder künstlerischen Gestalter dieser Aufführung, die natürlich das gleiche Problem haben. Hier wird also ganz extrem mit dem Kontrast zwischen klein und groß zum Beispiel gearbeitet. Also das ist wirklich so, dass der eine auf den Knien geht und der andere irgendwelche Stelzen hat, um das eben zu betonen. Um die Bilder sozusagen irgendwie besonders interessant zu machen, was in dem Fall eben auch schon auf der Bühne dementsprechend gemacht wird. Ja, ich habe so ein bisschen schon über das Hauptobjekt geredet. Das bedeutet, dass das Bild einen Schwerpunkt hat. Das muss nicht unbedingt ein Objekt sein. Und es muss auch nicht unbedingt die Bildmitte oder der Achsenschnittpunkt sein. Aber es ist so, dass man sehr häufig auf Bildern feststellt, da ist jetzt sozusagen die zentrale Stelle, die wichtige Stelle, die auf dem Bild auftaucht. Wobei das auch wieder eine Möglichkeit ist, eine gewisse Spannung zu erzeugen oder ein Bild interessanter zu gestalten, wenn das sozusagen nicht genau den Konventionen entspricht. Nach den Konventionen wäre es ja so, dass zum Beispiel in der Mitte, also da, wo unser Auge hingeführt wird, normal schauen wir erst zuerst mal irgendwie an den optischen Schwerpunkt, zum Beispiel so ein bisschen oberhalb der Mitte, oder wir folgen diesen optischen Achsen, wo sich die schneiden, und da wird man das Hauptobjekt zunächst mal erwarten, denkst du an das Bild von diesem langen Weg mit dem Tempel hinten, vom Himmelstempel. Wenn jetzt was anderes ist, dann macht es das Bild vielleicht ein bisschen interessanter, auch wert sozusagen ein bisschen länger hinzuschauen. Also das ist jetzt ein Versuch, das ein bisschen zu illustrieren. Also was man da hat, ist also so ein Parkfoto, und wir haben einerseits oben eine klare horizontale Achse, haben hier eine vertikale Achse, haben auch eine diagonale. Und man wird zunächst mal den Bildschwerpunkt eigentlich irgendwo in der Gegend vermuten, wo sich die horizontale und die vertikale Achse schneiden. Das ist relativ stark betont, aber da ist eigentlich nicht wirklich was. Ist insgesamt schon ein ganz harmonisches Bild, aber was sozusagen das ein bisschen interessanter macht und eigentlich dazu einlädt, noch ein bisschen genauer hinzuschauen, vielleicht auch dann so ein bisschen in die Richtung vom Film fast schon geht, wo man jetzt in einer weiteren Einstellung genauer wissen will, was da los ist, ist, dass hier offensichtlich mitten in dieser sehr gestalteten Landschaft irgendwie ein Mensch am Fluss kauert und ich glaube einfach bloß seine Füße wäscht oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass wir sozusagen ein Detail haben, das so ein bisschen am Rande des Schwerpunkts sitzt und das einen das Ganze irgendwie anders anschauen lässt. Ich meine, da könnte jetzt natürlich auch, könnten hier irgendwelche Vögel schwimmen oder so, das hätte den gleichen Effekt, aber dadurch, dass das nah an dem optischen Schwerpunkt ist, gibt's uns, ist es sozusagen noch ein, so ein besonderer Punkt, den das Foto gibt. Schön, und wie gesagt, so eine Sache wäre so eine Art Suchbild quasi, wo man merkt, es ist nahe im optischen Schwerpunkt, wird hingeführt, wird sich besonders anbieten, um das jetzt zum Beispiel als eine Einstellung im Film zu haben, wo man dann zum Beispiel da drauf schneidet, auf eine Nahaufnahme davon oder sowas, und dann feststellt, dass da irgendwas Besonderes ist, dass der die Leiche sucht oder was weiß ich. Okay, ich habe schon gesagt, Kontraste und Spannung hängen zusammen. Und letztlich ist es so, dass ich ohne Kontraste gar keine Spannung aufbauen kann. Aber wenn ich Spannung in einem Bild habe, dann heißt es eben, dass ich sozusagen ein Feld aufmache von Dingen, die einander gegenüberstehen. Das können die Kontraste von vorher sein, hell, dunkel und so weiter. Es können aber auch inhaltliche Kontraste sein, zum Beispiel auch stilistische Kontraste. Also das wäre jetzt ein extremes Beispiel, in dem die Komposition an sich so ähnlich ist, wie wir das vorher alles angeschaut haben. Das heißt, wir haben hier so eine Diagonale von links unten nach rechts oben, haben hier eine vertikale Achse, hier eine horizontale Achse, ist alles im üblichen Bereich. Aber wir haben durch diese wirklich komplett verschiedenen Stile, also einen stark westlich orientierten Stil in diesem asiatischen Hintergrund, haben wir sozusagen eine neue Spannung, die auch irgendwie eine Aussage mit sich bringt, weil es irgendwie denkt man dann vielleicht darüber nach, was ist denn da eigentlich für ein kulturgeschichtlich passiert, wieso haben die Chinesen denn tatsächlich dann irgendwann mal so eine Statue dahingestellt, haben die das selber gemacht, waren die, ist das irgendwie importiert, gab es irgendwelche Reisen, was auch immer, also kann man sozusagen auch provozieren, Gedanken provozieren mit so einer Geschichte. Was auch hier gemacht worden ist, ist übrigens eine ganz extreme Randposition von diesem Hauptobjekt, was so ein bisschen auch dazu führt, dass man die noch ein zweites Hauptobjekt irgendwie fast sieht, nämlich hier das Repräsentanten für den anderen Baustil da drüben, dieses Pagodendach. Das heißt, auch da wieder sozusagen so eine Balance, so ein Spannungsfeld, das ganz bewusst aufgemacht wird. Wenn ich jetzt bloß diese Figur in den Mittelpunkt stelle, bloß diese Skulptur, dann habe ich irgendwie eine andere Aussage. Dann betone ich die alleine, stelle die in den Mittelpunkt, ist auch gut. Oder wenn ich bloß diese das Pagodendach im Mittelpunkt stellen, die Figur im Hintergrund, ist wieder was ganz anderes. Das heißt, ich habe an der gleichen Stelle sozusagen, kann ich ganz verschiedene Aussagen machen. Und das hier ist sozusagen eine Aussage zu machen, darüber, wie exotisch das eigentlich ausschaut, dass in der normalen asiatischen Umwelt jetzt was steht, was man irgendwie in erster Näherung so fast in Europa vermuten würde, beziehungsweise umgekehrt eben für uns so eine Skulptur in einem exotischen Umfeld. Das ist ein bisschen versteckter, weiß ich auch nicht, ob das sofort zu erkennen ist. Ist also im Innern von so einem Hutong, von so einer traditionellen Hütte. Wir haben also eine ganze Menge von Indizien dafür, dass wir eben hier in China sind, und inklusive dieser Wandschriften. Aber dieses Handtuch, das da liegt, das hat eindeutig die britische Flagge da drauf, und wir haben irgendwie, weiß auch nicht, was das ist, irgendwie Big Ben oder Houses of Parliament oder so da drauf. Das ist irgendein Souvenir aus England, das hier quasi ausstellungsmäßig in die chinesische Einrichtung da integriert ist und irgendwie auf den ersten Blick sich gar nicht so stark von dieser Blumenvase abhebt, bis man dann die Inhalte genauer anschaut. Wäre also auch wieder so ein Beispiel, wo eine gewisse Spannung drin ist, die man aber erst auf den zweiten Blick dann sieht. Ja, Rhythmus ist was, wo man vielleicht eher zunächst mal bei Musik dran denkt, aber natürlich bei Bildern genauso stattfindet, und natürlich gibt es Rhythmus nur, da kann Rhythmus nur existieren, wenn man irgendwelche Wiederholungen hat. Und das bedeutet, Sie haben mehrere gleichartige Objekte und die können natürlich mehr oder minder sozusagen gleichförmig angeordnet sein. Also das ist ein Beispiel für, sagen wir, eine sehr rhythmische Situation, wenn es diese Tonsoldaten, wo man das gleiche Objekt ganz oft wiederholt hat. Und das ist auch wieder von der Darstellung her eben die Frage, was will ich denn betonen? Also wir hatten vorher auch diese vielen goldenen Buddha-Köpfe. Da war die Darstellung eher so, dass man versucht hat, sozusagen wirklich die Wiederholung zu betonen. Es sind ganz viele gleichartige. Hier ist natürlich das Spannende, ich weiß nicht, ob Sie das mit den Tonsoldaten kennen, das sind ja alles Individuen. Jeder von denen ist ein Soldat, der porträtiert wurde. Also der Kopf ist jeweils ein Mensch, wie er damals tatsächlich in der Armee gedient hat. Die Körper sind allerdings einheitliche Gussformen, die sind alle gleich. Und das Spannende an der Geschichte ist ja sozusagen der Kontrast, der dadurch entsteht, dass die irgendwie dastehen in Reihe und Glied und andererseits totale Individuen sind. Und das ist natürlich so eine gewisse Aufgabe, das wiederzugeben, dass man einerseits eine Situation findet, in der man diese Anordnung, diese Wiederholung wiedergibt, andererseits nah genug hinkommt, dass man sieht, wie individuell die tatsächlich sind. Also Rhythmus und sozusagen die Variation drüber. Also auch schon ein bisschen wie bei der Musik. Also wenn das einfach ein sturer Beat ist, ist das eben langweilig, aber wenn es sozusagen einen zweiten Rhythmus drüber gibt, Varianten gibt, Abwechslung zwischen verschiedenen Rhythmen, wird es einfach spannender. Das ist sozusagen auf einer anderen Ebene nicht die Wiederholung eines Objekts, sondern eigentlich die Wiederholung von gewissen Schwüngen sozusagen. Sie haben also hier ganz eindeutig so eine Staffelung, hier ist so ein Bogen, drüber ist wieder ein Bogen, das ist wieder der gleiche Bogen, haben Sie versetzt, haben Sie Bögen, die so ein bisschen dem Ganzen gegenlaufen, aber am stärksten ist einfach diese drei Staffelungen von diesen drei Bögen übereinander. Auch das ist eine Sache, die man verschieden darstellen kann. Man kann sie entweder ganz weglassen, man kann es gar nicht sehen. Also das ist eigentlich eine Geschichte, die man zuerst mal sehen muss, dass da eine Wiederholung und ein Rhythmus drin ist, dass sich die so staffeln, diese Dächer. Und das Zweite ist, dass sie dann natürlich auch die Möglichkeit haben, das entweder sehr gleichförmig darzustellen, dann kommt drüber, das ist eine stark strukturierte Architektur, kommt vielleicht auch Größe von dem Ganzen rüber. Oder man versucht, wie hier, so ein bisschen den Rhythmus zu brechen und einerseits zu zeigen, dass es eben so einen Rhythmus gibt und andererseits, dass es eben ganz viele Details gibt, die dann doch immer wieder sehr, sehr verschieden sind. Ja, das waren jetzt Dinge, die sehr viel mit dem Spiel zwischen Ruhe, zwischen Statik und Dynamik zu tun haben. Und die kann man vielleicht separat auch nochmal anschauen, diese beiden Themen. Also einfach, was kann ich denn tun oder was muss ich machen, um Ruhe auszudrücken, um Statik auszudrücken, also irgendwas, was sozusagen stabil dasteht. Denkt man natürlich vorwiegend an Landschaftsaufnahmen, kann aber auch Stillleben und vieles andere sein. Das bedeutet zunächst mal, es soll quer sein, Horizont, Querformat auf jeden Fall. Sonst kriege ich die Ruhe schwerer hin, als wenn es im Hochformat ist. Im Hochformat denkt man gleich an irgendwas Aufstrebendes, was irgendwie auch tendenziell kippen kann. Also lieber Querformat. Dann, wenn ich Ruhe transportieren will, muss ich große Elemente haben, dunkle Elemente haben. Umgekehrt ist natürlich, die ganzen Regeln kann man auch umdrehen und kann sagen, wenn ich Querformat habe, wenn ich große und dunkle Elemente habe, dann kommt automatisch eine gewisse Ruhe in das Bild rein und ich muss überlegen, ob ich das wirklich will und ob ich vielleicht, wenn ich Dynamik ausdrücken will, nicht was dagegen setzen will. Also, horizontale Linien, Querformat, große dunkle Elemente, Symmetrie ist auch eine Sache, die Ruhe reinbringt. Symmetrie sowohl entlang der horizontalen als auch entlang der vertikalen Achse. Horizontale Achse ist ein bisschen schwieriger mit der Symmetrie, weil der Himmel meistens doch irgendwie anders ist als die Erde. Aber es gibt, wenn Sie an jetzt einen Strand denken, kann man so eine total, das bestimmt solche Fotos sehen, es gibt es als Bildschirmhintergrund für Mac zum Beispiel sowas, wo man wirklich bloß den Horizont in der Mitte hat, unten die Wasserfläche, oben den Himmel. Und sonst ist nichts und es ist komplett symmetrisch, das gibt eine ganz starke Ruhe. Und dann sind grundsätzlich die kälteren Farben diejenigen, die stärker mit so einer ruhigen Atmosphäre assoziiert werden, also blau, dunkelgrün, grau, solche Töne. Das heißt, wenn Sie so eine Konstellation haben, das Bild ist quer, es wird eine horizontale Achse betont, Sie haben große Objekte, Berge sind halt so große Objekte, aber auch die Vordergrundobjekte sind relativ groß, das Ganze ist in blau-grau, vielleicht auch braun noch gehalten, dann kommt insgesamt eine, sagen wir recht, statische und ruhige Atmosphäre rüber. Was hier auch noch gemacht ist natürlich, um das nicht so langweilig, wie gesagt, werden zu lassen, ist, dass ein Vordergrund und ein Hintergrundmotiv gegeneinander gesetzt wird. Sie können die gleiche Landschaft fotografieren und den Vordergrund komplett weglassen, dann kommt vielleicht ein schönes Foto raus. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich schöner ist. Was man dann vielleicht besser sieht, ist, wenn man auf den Hintergrund scharf stellt, ist, dass da hinten in Wirklichkeit die chinesische große Mauer verläuft und da oben so ein Kastell ist. Andererseits ist hier diese Spannung zwischen Vorder- und Hintergrund eigentlich auch ganz reizvoll und wer genau hinschaut, hatte dann noch was zu sehen, dass es da tatsächlich, wenn auch verschwommen, aber immerhin dieses Kastell gibt und das passt sich ja auch dann so in diese ruhige Landschaft ein. Also ist dadurch auch nicht so ganz verkehrt. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen irgendwie schauen können, wenn man es von der Perspektive noch ein bisschen stärker betont, dass es nicht so in dieser Kante untergeht. Das ist jetzt das Gegenstück. wo es Statik gibt, gibt es natürlich auch Dynamik, und das ist jetzt ein Versuch, sozusagen Dynamik zu betonen. Also nur ein Beispiel jetzt für Sportfotografie. Das ist jetzt ziemlich stark eingefroren durch kurze Belichtungszeit. Dynamik kann aber auch durch Bewegung, könnte auch durch Bewegungsunschärfe erzeugt werden. Also es muss nicht nur so scharf eingefroren sein, aber generell sozusagen einfach die Positionen, die die Bewegung andeuten, sind natürlich ganz klar für die Dynamik wichtig. Aber auch solche Dinge wie perspektivische Linien können Dynamik transportieren. Und auch wenn Sie von den Farben her drangehen, also das ist jetzt in dem Fall nicht so wirklich an dem Bild zu sehen, aber auch da sind die farbigeren, insbesondere in den Rotbereich gehenden Farben, wecken sozusagen einfach ein bisschen mehr auf und geben mehr Dynamik wieder. In dem Fall, bei dem Bild konzentriert sich es ganz stark einfach auf den Bewegungsablauf. Und obwohl eigentlich die restlichen Dinge alle irgendwie so fast auf Statik hindeuten, Querformat, die horizontale Achse betonen, das ist alles blau. Wir haben im Prinzip eine klare vertikale Achse, auch um die das symmetrisch ist. Trotzdem ist halt einfach dieser Bewegungsablauf so stark, dass er die Dynamik immer noch transportiert. Ja, jetzt kommt eine Spielerei. Das ist so typisch eine Geschichte, mit der Leute, die ganz viel Zeit sich fürs Fotografieren nehmen, die andere Bilder sehen als andere oder andere Bilder sehen wollen, die suchen wollen, sich lange beschäftigen. Das ist die Suche nach Formen, die es eigentlich nicht wirklich gibt oder wo man lange darüber philosophieren kann, ob es die Formen wirklich gibt. Also eine Form, die eigentlich vom Objekt abgenommen ist, die einfach für sich dasteht, zum Beispiel die Kontur eines Objekts, die bewusst vom Kontrast her so gemacht ist, dass die Details des Objekts verschwimmen, man nur noch die Kontur sieht, wie ein Scherenschnitt. Das kann eine klare neue Form geben, die es eigentlich vielleicht so, als wenn man die 3D-Szene real im Leben sieht, gar nicht so wirklich gibt. Eine Form kann auch einen Rahmen geben für andere Formen. Das heißt, Sie haben zum Beispiel einen Durchblick irgendwo durch einen Torbogen oder so, und der hat eine bestimmte Kontur, und den Torbogen außenrum lassen Sie so unterbelichtet, dass er eigentlich wirklich bloß einen schwarzen Rahmen gibt, und dann schauen Sie dort rein und haben eigentlich das Motiv eingerahmt, haben diese Form, diesen Rahmen eigentlich sozusagen selber durch den Ausschnitt erst geschaffen. Idealerweise ist es so, dass es da auch eine Korrespondenz gibt. Also das ist jetzt ein Versuch, wo ich relativ lange mit dem Bild rumgespielt habe, wo man so mehrere solche Rahmen hat. Also hier hat man, das ist durch so eine Laterne, die im Vorfeld von dieser Pagode steht, auf die Pagode selber fotografiert. Und hier haben Sie sozusagen zweimal den Durchblick. Sie haben den Durchblick rein mit diesem Rahmen und Sie haben den Durchblick raus, wo ein neuer Rahmen ist. Und nachdem die Pagode natürlich von hinten ungefähr gleich ist, haben Sie sozusagen diese Korrespondenz zwischen den beiden. Weil die hinten eben wirklich der reine Rahmen ist, das vorne hat eine dreidimensionale Plastizität noch dazu. Was auch interessant ist, dass Sie natürlich dadurch, dass Sie so einen Rahmen anschauen und den Ausschnitt, den der rausschneidet, kriegen Sie quasi Formen, wirklich nicht existierende Formen. Sie kriegen Nichtformen, die Leerraum eigentlich sind und nur dadurch existieren, dass was um sie rum sozusagen da ist. Also dieses Gebilde hier, dieses weiße Gebilde, ist eigentlich eine Form, die nur durch diese Perspektive entstanden ist, die man gar nicht fassen kann. Die ist, wenn man da hingeht, auch schon wieder weg, wenn man nicht diese Perspektive hat. Das heißt, es ist nur eine Form, die gestaltet ist durch diese oder entstanden ist durch die Perspektive selber. Ein Beispiel, wo man das auch sehr, sehr schön sehen kann und wo man das sehr gut nutzen kann, auch ist zum Beispiel Spiegelungen. Ich habe später auch noch ein eigenes Thema Spiegelung, aber Spiegelung im Wasser, da kann natürlich auch Formen entstehen, die es nicht wirklich gibt, die sozusagen bloß in dem Moment der Spiegelung entstehen, dass ein Objekt sich dort spiegelt. Also das ist nur eine Anregung, und das ist natürlich auch Fotografie, die jetzt wirklich so ein bisschen experimenteller ist, dass man eben nach neuen Formen sucht, die dann idealerweise natürlich auch irgendwie ein bisschen was mit der Aussage zu tun haben, die man transportieren will. Also hier vielleicht eher so zum Beispiel die Formensprache, die ganz anders ist als bei uns und dort eben auch so ein Spiel mit diesen ineinander gestaffelten Formen. Da war ein anderes Kompositionsschema damit drin versteckt, das ist der Rahmen. Ich muss vielleicht jetzt mal sagen, dass diese Kompositionsschema-Liste nicht so ganz auf meinen Mist gewachsen ist. Also es steht in Büchern, stehen die drin, diese Rahmen, diese Schemata. Ich versuche die immer bloß mit eigenen Bildern zu illustrieren und mit eigenen Worten zu erklären. Und das eine oder andere habe ich auch noch dazu ergänzt. Also insofern lohnt es sich durchaus auch in Büchern zum Beispiel mal zu schauen, was andere Leute darüber schreiben. Also es ist nicht so, dass das kodifiziertes Standardwissen ist. Ja, also Rahmen hatten wir ja gerade. Rahmenelemente führen den Blick und haben durchaus verschiedene Effekte. Also die können räumliche Tiefe schaffen, haben wir vorher auch schon gesehen, haben einen Vordergrund und einen Hintergrund. Der Rahmen ist natürlich ein Vordergrund in einem gewissen Sinn. Und ich kann auch einfach neue Perspektiven aufmachen. Also hier haben Sie ein relativ extremes Beispiel, wo Sie eigentlich mehrere Durchblicke haben. Sie haben also diesen Torbogen, der eine ungewöhnliche Form für unsere Zwecke hat, und dahinter dann nochmal einen rechteckigen, von diesem Vordach einen Durchblick, und dann haben Sie ein Hauptobjekt dahinter, ein Hauptobjekt hier links vorne, ein Vordergrundobjekt. Und das Ganze geht eigentlich nur, weil Sie diesen Durchblick durch den Rahmen haben. Und eigentlich haben Sie dann verschiedene Objekte gleichzeitig. Sie haben den Rahmen, der stellt für sich schon ein Objekt dar, und er rahmt wirklich ein anderes Objekt ein. Der ist in dem Fall selber sozusagen noch mit einem Vordergrundobjekt dekoriert. Also das ist ja was sozusagen auch bewusst in diesem Garten gestaltet ist. Das muss man auch sehen, wenn man so jetzt zum Beispiel in so einem Park ist oder in einem Schloss oder irgendeinem architektonisch gut gestalteten Gebäude, dann sind solche Rahmen und Durchblicke sind ja wirklich beabsichtigt und sind vorhanden, sind geplant, sind ja oft wirklich als Sichtachsen so richtig in die Pläne von dem Park eingezeichnet oder so. Die kann man ja sozusagen nacherfinden. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die vielleicht gar nicht so als, als Durchblick oder als Rahmen erfunden wurden vorweg, sondern die man einfach selber an irgendeiner Stelle sieht, wo zwei Objekte sozusagen miteinander verschmelzen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also da draußen dieser Baum und wirklich der Rahmen durch dieses Fenster ist einfach eine komplett neu erfundene Komposition sozusagen. Wo man dann übrigens auch über solche Dinge nachdenken kann, wie sitzt dieser Rahmen auf der Fläche. Das ist genauso eigentlich wie die Gestaltung von einem Textblock auf einer Seite. Kann man also auch wieder Seitenteilungsverhältnis, goldener Schnitt und Ähnliches ins Spiel bringen. Ja, wir sind jetzt mit den Standardtechniken so ein bisschen durch. Es gibt aber eine ganze Reihe von sagen wir, ungewöhnlichen Effekten. Das mit den Rahmen war ja schon ein so ein Spiel, wo man über das rausgeht, was man sozusagen an Grundvokabular hat und ein paar spezielle Tricks quasi benutzt. Eine Sache ist das Thema der stürzenden Linien. Ich weiß nicht, weil Sie sich mit Architekturfotografie schon mal befasst haben oder das auch probiert haben, wenn Sie jetzt in dem Außenteil vom Fotopraktikum waren. Wenn Sie die Kamera kippen und insbesondere nicht waagrecht halten, sondern leicht nach oben oder nach unten halten, dann kriegen Sie eine, insbesondere wenn es ein Weitwinkelobjektiv ist, eine perspektivische Verzerrung, die nicht genau dem entspricht, was man als subjektiven Eindruck hat. Die ist optisch schon korrekt, aber die entspricht nicht wirklich dem Eindruck, den Betrachter hat. Normalerweise sagt man, das ist ein Aufnahmefehler, und gerade bei der Architektur, wenn man also zum Beispiel ein Gebäude vor einem hohen Gebäude steht und die Kamera so nach oben kippt, damit man es ganz drauf kriegt, dann kippt das Gebäude nach hinten weg. Also das ist so eine Aufnahme, wo das Gebäude eigentlich halt viel zu groß ist, um es von der Stelle richtig aufnehmen zu können. Das kann aber durchaus auch, nachdem wir inzwischen auch schon so viele Bilder mit stürzenden Linien gesehen haben, also so heißen die als Fachbegriff, kann es durchaus auch so bleiben und beim Betrachter einen gewissen Eindruck erwecken. Ich finde das in dem Fall jetzt gar nicht so furchtbar schlimm. Klassisch ist es ein Korrekturfall. Man müsste entweder eine Aufnahmeposition suchen, die so hoch ist, dass man dann eben nicht kippen muss, was jetzt schwierig ist in dem Fall, speziell bei dem Objekt, wenn man da irgendwo in der Mitte über einer Verkehrsinsel schweben müsste, das geht fast nicht. Oder man kann es durch Nachbearbeitung reparieren, was sehr gefährlich ist, weil man dann natürlich, es gibt also Tools, mit denen ich dann hier diese Linien einzeichnen kann, das Objekt wieder sozusagen aufstellen. Damit verfremde ich natürlich das Foto ganz massiv. Ganz tolle technische Tricks gibt es auch bei der Aufnahme. Ich kann die Objektive, es gibt Objektive, bei denen ich die Achse verschieben kann. Die Objektivachse, das ist nicht mehr sozusagen genau vor dem Sensor, sitzt es ein bisschen drüber. Und ein paar weitere Einstellungen, damit kann ich bei der Aufnahme auch die stürzenden Linien schon korrigieren. Also es ist zunächst mal ein Phänomen, das einem begegnet, dessen man sich bewusst sein muss, dass es die stürzenden Linien gibt. Und ich muss mich entscheiden, setze ich das als Gestaltungsmittel ein oder habe ich vor, das zu korrigieren. Wenn ich es korrigieren will, wäre es gut, gleich bei der Aufnahme zu schauen, finde ich denn einen Standort, wo ich nicht nachher irgendwie künstlich korrigieren muss. Also einfach ein Thema, dessen man sich bewusst sein muss. In dem Fall, denke ich, könnte man es einfach als ein Gestaltungsmittel durchaus wunderbar so stehen lassen. Über Spiegelungen habe ich auch so ein bisschen schon geredet, die helfen, Dinge zu verfremden oder zu abstrahieren, können Kontraste erzeugen, können Verzerrungen erzeugen. Da gibt es Spiegelungen natürlich im Wasser, das kennt man ganz häufig, natürlich im Spiegel auch, oder ganz häufig sind auch Glasflächen in der Architektur. Also das wäre zum Beispiel, das ist irgendwie das Eingang zum Shanghai-Museum, wo man eben das Museum, das moderne Gebäude und eine ganze Menge der umgebenden Landschaft inklusive des Parks und so weiter indirekt mit draufkriegt. Ist jetzt vielleicht kein super tolles Foto, ihr müsst vielleicht mal nach einem anderen suchen. Was man sehr häufig findet als Motive ist sowas wie ein moderner Wolkenkratzer mit, kann man in New York wunderbar machen, mit spiegelnden Fensterscheiben und davor irgendwie eine schöne traditionelle neugotische Kirche, die eigentlich nicht drauf ist, sondern die sich bloß in diesem Fenster spiegelt. Also das ist eine Technik, mit der man eben sozusagen zwei Motive in eins kombinieren kann und auch eine ganz neue Perspektive aufmachen kann, auch sozusagen Fragen stellen kann irgendwo über den Kontrast zwischen zwei Dingen. Wenn man die Spiegelungen nicht will, gibt es natürlich auch wieder Techniken, mit denen man damit arbeiten kann. Muss man nicht gleich an Nachbearbeitung denken, zum Beispiel Polarisationsfilter wäre eine Technik, mit der ich Spiegelungen ausschalten kann, zum gewissen Grad jedenfalls, oder stark dämpfen kann. Also ein Filter, das ich draufsetze, bin nämlich die Achse, da habe ich so eine Achse, die ich drehen muss. Das gespiegelte Licht ist nämlich polarisiert, das ist einfach ein physikalisches Gesetz, hat eine Schwingungsebene und ich kann genau diese Schwingungsebene aus dem Licht rausfiltern mit dem Polarisationsfilter und dann den größten Teil der Spiegelung wegnehmen und nur den Rest des nicht gespiegelte darstellen. Dann sieht man im Idealfall vielleicht sogar durch die Scheibe oder sie wird eben auf jeden Fall nicht diesen Spiegeleffekt haben. Also das sind alles Dinge, die man sich überlegen muss. Wenn man sowas findet, sieht, was spiegelt, ist es zunächst mal sozusagen, macht es einen ganzen Raum von Gestaltungsmöglichkeiten auf, womit man eben sagen kann, da kann ich was mit anfangen. Ja, wenn man jetzt einfach so drauf losfotografiert, dann habe ich vorher schon gesagt, ist es nicht so, dass diese Regeln einfach jetzt alle im Kopf zu haben und alle gleichzeitig anzuwenden, dass das jetzt zu den optimalen Ergebnissen führt. Letztlich ist es so, dass die Bilder halt sehr individuell sind und so eine Kombination, bestimmte Regeln anzuwenden, andere Regeln zu verletzen, ist das, was vielleicht am meisten bringt. Also hier ist von den Achsen her eigentlich eine ziemliche Katastrophe, ne? Ist total nach unten versetzt hier und hier die Achse ganz am Rand. Aber trotzdem hat man sozusagen so ein gewisses Spannungselement damit drin, weil man eben die Frauen hier, sie kauert, so wie die Chinesen eben sehr gerne sitzen, wenn sie auf irgendwas warten. Und er hier in der großen Herrscherpose kauert auch am Boden. Da kann man sozusagen auch eine gewisse Story und eine gewisse Geschichte drin sehen, obwohl jetzt eigentlich von den reinen Gestaltungsachsen das Bild sehr ungewöhnlich ist. Das Hauptmotiv sitzt ja wahrscheinlich doch eher ganz rechts unten in der Ecke, was man normal vielleicht eher nicht machen würde. Oder das hier ist ein Bild, das vielleicht noch deutlicher zeigt, dass man die Regeln verletzt. Also man hat vielleicht hier schon Vordergrund und Hintergrund so ein bisschen. Der Vordergrund ist scharf, der Hintergrund ist ein bisschen unschärfer, aber eigentlich auch nicht so viel. Gerade so viel, dass eine räumliche Tiefe entsteht. Man hat ein klein wenig Fluchtlinien, die muss man aber schon ziemlich suchen. Und nach Achsen, ja, da oben ist vielleicht auch so eine andeutungsweise eine horizontale Achse, aber genau genommen sind alle diese Dinge, die wir vorher so schön angeschaut haben, sind eigentlich ziemlich weg und gebrochen und verschmiert. Aber das ist natürlich auch genau die Aussage, weil wenn Sie durch diese Gasse da gehen, dann fühlen Sie sich auch genau so, dass Sie völlig von den Details, und da kommen ja dann auch noch Geräusche und Gerüche und so dazu, von den Details völlig überwältigt sind. Es ist einfach unglaublich viel um einen rum los und das könnte so ein Bild ja versuchen auch irgendwie zu transportieren und dann ist vielleicht ganz gut, wenn das Bild eben nicht so schön sortiert ist und man dieses ganze Chaos, da oben schauen Sie bloß die ganzen Kabel an, die darum hängen, wenn man das irgendwie auch als solches irgendwie sieht. Also nicht strikt einfach die Regeln anwenden. So, jetzt habe ich noch ein Kapitelchen, das ein bisschen aus den Regeln rausgeht, aber auch ganz wichtig ist für die Bildgestaltung, dass Sie eigentlich aber auch schon in einem gewissen Bereich hoffentlich studiert haben. Weil Bilder gehen sowieso nicht ohne Licht und wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, wir müssen über Licht und Schatten nochmal reden. Das ist jetzt der letzte Block in dieser Vorlesung. Also, wir müssen bei Licht zwischen verschiedenen Arten von Licht unterscheiden. Das ist jetzt keine Unterscheidung im physikalischen Sinn, sondern eine Unterscheidung wirklich im gestalterischen Sinn. Man spricht von hartem Licht und von weichem Licht. Also hartes Licht ist Licht, das wirklich einen ganz präzise definierten Schlagschatten erzeugt. Also typischerweise ungefiltertes Sonnenlicht. Also wenn keine Wolken vor der Sonne sind, wenn die Sonne wirklich strahlt und Sie halten irgendein Objekt in das Sonnenlicht, dann haben Sie einen ganz klaren Schatten, wenn Sie so über den Strand gehen und die Sonne scheint von hinten auf Sie, dann sehen Sie Ihren Schatten vor sich, ganz klar den Schlagschatten. Das ist knallhartes Licht und ein eindeutiger Schlagschatten, direkte Sonne. So etwas kann man auch erzeugen mit künstlichem Licht, indem man zum Beispiel eine Lampe, wirklich eine sehr helle Lampe mit fokussiertem Licht, zum Beispiel eine Spiegellampe hat oder auch so eine Linsenlampe, die bewusst mit Stufenlinsen versucht, das Licht so zu so auszurichten, dass es parallele Lichtstrahlen sind. Das ist eigentlich die Kernidee, sowohl mit der Spiegellinse als auch mit der Stufenlinsenlampe, dass es parallele Lichtstrahlen sind, die wie das Sonnenlicht genau aus einer Richtung kommen und genau in einer Richtung den Schatten erzeugen. Ja, wenn Sie einfach eine punktförmige Lichtquelle haben, dann streben die Strahlen ja auseinander und der Schatten wird dementsprechend auch schon ein bisschen diffus. Deswegen macht man zum Beispiel so einen Spiegel hinten dran, so einen konkaven Spiegel, der dafür sorgt, dass die Strahlen parallel gerichtet werden, oder die Stufenlinse macht genau den gleichen Effekt. Dass Sie wirklich in einer Richtung die Lichtstrahlen haben und dann entsprechend Schatten. Ein weiches Licht ist das genaue Gegenteil. Das sind diffuse Schatten. Da werden die Schatten, wenn sie überhaupt noch vorhanden sind, aufgelöst und sind dann so wolkige Bereiche bloß noch. Das haben Sie genau in der freien Natur, wenn Wolken am Himmel sind. Komplett bedeckter Himmel haben Sie möglicherweise gar keine Schatten mehr. Wenn so dünne Schleierwolken sind, dann haben Sie noch Schatten, aber die sind wesentlich weniger scharf konturiert. Das heißt, Sie haben diffuse Schatten, diffuses Licht, sagt man auch für weiches Licht. Und das Ganze kann man natürlich künstlich auch wieder erzeugen, indem ich dafür sorge, dass sozusagen ja das Gleiche ist wie bei bedecktem Himmel. Das heißt, ich habe große Flächen, die leuchten. Das heißt, ich versuche irgendwelche Objekte zu erzeugen, die nicht an einem Punkt leuchten, sondern wo sich das Licht gleichmäßig von einer großen Fläche aus ausbreitet. Also zum Beispiel, das müssten Sie vom Fotostudio kennen, ich setze einen großen Schirm irgendwie auf eine Lampe drauf oder auf einen Blitz drauf oder ich setze die Lampe in den Kasten rein, wo vorne eine große weiße Fläche ist, die angestrahlt wird und von außen man nur diese weiße Fläche sieht. Oder ich lasse das Licht in eine große Wanne irgendwie reinleuchten, von der das in alle Richtungen reflektiert wird, das bewusst nicht in eine Richtung ausrichtet. Das ist die zweite wichtige Gruppe, weiches Licht. Und natürlich gibt es auch, gerade bei künstlichem Licht, die Möglichkeit, alle möglichen Zwischenstufen dazwischen zu erzeugen. Das ist das Licht. Und beim Schatten gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien, die man kennen muss. Ich habe vom Schlagschatten schon gesprochen, da gibt es einfach ein Objekt und ein anderes, also der Schlagschatten, ich gehe, die Sonne ist hinter mir und auf dem Fußboden oder im Sand oder so entsteht der Schatten von meinem Körper, das heißt, das eine Objekt ist mein Körper, das andere Objekt ist der Boden und mein Körper erzeugt den Schatten da drauf, wobei es da auch die zwei Punkte gibt, den wirklich Kernschatten, der komplett abgedeckt ist, den Körperschatten und auch so einen Halbschatten, der möglicherweise durch vielleicht diffuse Reflexionen von woanders aufgehellt ist. Kann oft eine Mischung von Kernschatten und Halbschatten sein. Der Körperschatten ist auch ein Fachbegriff, einfach, den wir vielleicht mal gehört haben soll, der entsteht auf der Oberfläche des Objekts und das ist nur da, wenn das Objekt keine glatte Oberfläche hat, wenn das Objekt irgendwie strukturiert ist. Also bis, weil man zum Beispiel ein Gesicht, Porträtfotografie, Menschen haben eben natürlich irgendwie Nase und Ohren und so weiter. Das heißt, das sind Objekte, die unregelmäßig geformt sind auf der Oberfläche und dementsprechend wirft zum Beispiel die Nase einfach einen Schatten. Das lässt sich nicht verändern. Und da muss man darauf achten, dass, oder Haare werfen Schatten auch, wenn es lange Haare sind, und dementsprechend natürlich darauf achten, dass dieser Schatten, der auf der Oberfläche des Objekts selber entsteht, dieser Körperschatten, dass der richtig eingesetzt wird. Einerseits gibt der eine Plastizität, andererseits könnten da auch wieder dadurch, dass dunkle Partien entstehen können, die eben sozusagen Details verschlucken. Ja, da muss man über Lichtrichtungen natürlich auch nachdenken, bevor man mit Licht gestalten will. Und da gibt es grundsätzlich, der entscheidende Punkt, wie ist die Richtung des Lichts, soweit es nicht diffuses Licht ist, interessiert uns jetzt nicht mehr vorwiegend für hartes Licht, wie ist die Richtung des Lichts relativ zu unserer Aufnahmerichtung. Also diffuses Licht hat keine Richtung, insofern passt diese Diskussion nicht, aber nehmen wir jetzt mal hartes Licht, also strahlenden Sonnenschein zum Beispiel, und ich fotografiere in eine bestimmte Richtung, da gibt es die alte Geschichte, Sonne im Rücken, ist, mögen die Fotografen immer gern. Das nennt sich Frontallicht, das heißt, ich habe das Licht von hinten, das Objekt wird frontal beleuchtet, kriegt dadurch allerdings kaum räumliche Details, weil es eben sozusagen keine Schatten darauf entstehen können, weil die Schatten ja, wenn sie entstehen würden, dann sozusagen in Aufnahmerichtung entstehen, damit nicht sichtbar sind. Das heißt, Körperschatten habe ich keine, ich verliere aber auch an räumlicher Tiefe. Das ist also sehr gut, wenn ich Dinge dokumentieren will, wenn ich der Inhalt, einfach der sachliche Inhalt wichtig ist, ist ganz schlecht, wenn ich den Körper selber sozusagen irgendwie ins rechte Licht setzen will, also sozusagen plastisch darstellen will. Also das wäre so ein Beispiel jetzt auch wieder aus dieser China-Serie. Diese Tafel, die im Wesentlichen einfach transportieren will, Detailaufnahme, dass hier die Überschrift sozusagen, die Beschriftung in vier verschiedenen Schriften stattfindet und Chinesisch nur irgendwie, traditionelle chinesische Schrift, nur eine davon ist und dann noch ist es eben der Dalai-Lama-Tempel, dementsprechend haben wir also auch andere Schriften da drin. Das ist eine Geschichte, die zunächst mal einfach eine Sachaussage ist, die im Mittelpunkt stehen soll und da ist Frontallicht völlig okay. Da sollen jetzt nicht irgendwelche Schatten von diesen Verzierungen außenrum drauf fallen und Teile dieser Schrift unsichtbar machen. Da ist es völlig richtig. Seitenlicht heißt, das Licht fällt sozusagen im rechten Winkel, 90 Grad zu meiner Fotografierichtung ein. Das ist eigentlich eine gute Sache, wenn ich Plastizität von Objekten erzeugen will. Ich habe einen hohen Körperschatten auf die Art, einen guten Körperschatten. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass natürlich durch den starken Körperschatten eben auch wieder Partien abgedunkelt werden. Also so ein bisschen sieht man hier eben einen starken Kontrast zwischen den hellen und den dunklen Partien, sowohl bei der Skulptur als auch hier bei den Gesichtern. Dass eben, da sieht man ganz deutlich, was mit Körperschatten gemeint ist, weil die rechte Gesichtspartie eben dann wirklich im Schatten ist und kaum mehr zu erkennen. Und das ist in Ordnung vielleicht für so eine atmosphärische Aufnahme, da sieht man auch richtig die räumliche Tiefe, ist schon gut. Aber könnte natürlich, wenn ich jetzt ein Porträt machen würde, das so schon eher die Gefahr erzeugen, dass eben zu viel abgeschattet wird. Noch stärker betont in Richtung Plastizität oder ja, in die gleiche Richtung sozusagen gehend ist extremes Seitenlicht. Das heißt, ich habe Licht, das sich eigentlich nicht so sehr an der Kamera ausrichtet, sondern vor allem an meinem Objekt ausrichtet. Ich fotografiere das Objekt und habe Licht, das dem Objekt entlang streift. Das sieht man am besten an so einem Beispiel hier. Das heißt, mir ist eigentlich egal, ob das Licht jetzt in der einen oder in der anderen Richtung kommt. Ich versuche zu vermeiden, dass das Licht direkt in meine Kamera geht und betone vor allem den Schlagschatten, der durch dieses Licht entsteht. Damit habe ich natürlich ganz starke Betonung von irgendwelchen dreidimensionalen Strukturen, insbesondere bei so einer zum Beispiel hier relativ schwach strukturierten Wand. Wenn ich die jetzt frontal fotografiere, mit frontalem Licht, könnte es sein, dass man gar nichts mehr sieht von diesen Strukturen, die da drin sind, weil die völlig absaufen sozusagen, also die Dreidimensionalität weg ist. Hier sind wir schon im anderen Extrem, dass die dunklen Partien halt irgendwie in einer dunklen Partie sind, aber überhaupt nicht weiß, was da drin ist. Das heißt, sollte man eine Sache haben, wo man hier mehr Details darstellen will, dann bräuchte man eigentlich noch ein zusätzliches Licht, mit dem wir die dunklen Partien ein bisschen aufhellen. Was Sie wahrscheinlich aus dem Fotostudio jetzt auch schon kennen, dass man, wenn man es gestaltet, durchaus mit mehreren Lichtquellen gleichzeitig arbeitet und sehr wohl auch, also das ist jetzt eine Museumssituation, da ist die Lichtsituation eh von gestaltet von den Museumsleuten, aber auch wenn Sie im Freien sind, kann es sinnvoll sein, schauen Sie mal, wenn Sie irgendwo Modefotografie sehen, zum Beispiel, schauen Sie mal, was die machen, die arbeiten tatsächlich mit mehreren Lichtquellen. Die haben einerseits das, zum Beispiel das Sonnenlicht und zusätzlich noch irgendwelche Reflektoren, die sie einsetzen, so große Spiegel oder große weiße Flächen, um zum Beispiel ein Fülllicht zu erzeugen. Oder sie setzen sogar trotz strahlendem Sonnenschein noch einen Blitz zusätzlich mit ein, um eben die durch das harte Licht entstehenden Schlagschatten aufzuhellen und dafür zu sorgen, dass dann eben der Kontrast nicht die dunklen Partien ganz auffrisst. Ja, das Licht, mit dem am schwierigsten zu operieren ist, das oft gesagt wird, Fotoanfängern am besten gleich ganz vermeiden, ist das Gegenlicht. Das heißt, ich fotografiere in eine bestimmte Richtung, das Licht kommt genau auf mich zu. Also ich fotografiere sozusagen in die Sonne rein im Extremfall. Also in die Sonne rein fotografieren geht irgendwie überhaupt nicht. Das ist schon klar, wenn man nicht gerade irgendwie Sonnenfinsternis hat und ein spezielles Filter drauf oder Sonnenuntergang, wo die Sonne eben auch entsprechend gefiltert ist. Aber generell die Situation, dass das Licht sozusagen direkt oder fast direkt in die Kamera aus der Aufnahmerichtung reinscheint, das ist extrem schwierig, weil wenn Sie dann ein Objekt haben, das vor dieser Lichtquelle ist, dann wird die Lichtquelle natürlich extrem, der Hintergrund sehr hell sein, das Objekt sehr dunkel und Sie haben die ganz großen Kontraste, die Sie gerade bei Digitalfotografie mit dem relativ geringen Belichtungsspielraum bestimmt nicht durchgezeichnet kriegen. Aber Sie können damit natürlich, wenn Sie Gegenlicht wirklich nutzen, auch Spezialeffekte erzeugen, dass ein Objekt zum Beispiel völlig aus der Szene rausgelöst wird oder ganz spezifisch Dinge, die man sonst fast nicht sieht, wie Rauch oder Dunst, die kommen einfach nur im Gegenlicht zustande, also werden nicht richtig zu sehen sein. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man das Gegenlicht ganz, ganz gut brauchen kann. Man sieht also erstens mal, es ist nicht die Sonne, die ist schon da hinten, das sieht man an dem Schatten, ja, der Schatten, diese Mauer wirft den Schatten genau auf mich zu, das heißt, die Sonne ist auf der anderen Seite. Aber es ist schon mal ein Objekt da, das verhindert, dass ich direkt in die Sonne schauen muss. Und was eigentlich das Interessante ist, ist, dass ich da hinten, das ist nämlich der Eingangsbereich zu dem Tempel, dass ich dort hinten plötzlich sichtbar machen kann, was da eigentlich passiert. Da werden nämlich unglaubliche Massen an Räucherstäbchen verbrannt und dementsprechend sind da gewaltige Rauchschwaden. Und die sieht man natürlich sonst, oder kann man sonst relativ schwer irgendwie in Szene setzen. Könnte man so auch andere Ausschnitte wählen. Aber das wäre so ein Beispiel, wo man mit Gegenlicht durchaus Effekte erzielen kann, die sonst, sagen wir, recht schwer zu erzeugen sind. Ja, das Letzte, was jetzt sozusagen diese ganze Bildthematik und Lichtthematik noch mal ein bisschen zusammenfasst, wo Sie jetzt auch das helle, das harte und das weiche Licht sozusagen noch mal im Zusammenhang sehen, ist, was das jetzt im Praktikum die allermeisten wahrscheinlich auch schon gesehen haben, nämlich, wie leuchte ich denn, wenn ich jetzt in einer künstlichen Studiosituation bin, wie leuchte ich denn ein Objekt richtig aus, insbesondere Porträtausleuchtung. Also wenn ich jetzt ins Fotostudio gehe, zum professionellen Fotografen, was macht er denn dann eigentlich, um optimale Beleuchtung zu erzeugen? Das geht meist mit künstlichen Lichtquellen. Ich habe vorher aber schon gesagt, man kann analog auch natürlich mit im Sonnenlicht entsprechende Situationen generieren. Man hat zunächst mal eine Unterscheidung zwischen einem Grundlicht und hartem Licht, das man einsetzt. Das Grundlicht ist diffus und weich und soll keine Raumtiefe erzeugen, sondern ist bloß dafür da, dass sozusagen Details generell mal sichtbar sind. Das könnte in vielen Fällen einfach eine Deckenbeleuchtung oder sowas sein, wird im Fotostudio eher nicht sein. Dort wird man meistens einen Hintergrund haben, der zunächst mal angestrahlt ist. Also Sie haben ein diffuses Grundlicht zunächst mal. Dann haben Sie immer ein Führungslicht, also ein dominierendes Licht, das sozusagen die Rolle der Sonne einnimmt sozusagen. Wir sind auch daran gewöhnt, Dinge sozusagen so anzusehen, dass es ein Licht gibt, das in einer bestimmten Richtung das Objekt betont. Keylight, das Führungslicht, das bestimmt natürlich die Richtung der Schatten und ist das, was den Zuschauer zunächst mal auch dominiert. Also das können Sie auch links oder rechts ansetzen. Man muss es leicht seitlich ansetzen, nicht ganz zur Seite, sondern meistens schräg. Von vorne wird man das benutzen, dass man nicht Frontallicht, nicht Seitlicht hat, sondern schräges Licht. Typisch ist eigentlich, dass man es von links vorne ansetzt, was wieder mit diesen kulturellen Konventionen zu tun hat, dass es ein bisschen besser ist, wenn die hellen Partien links sind und die Schatten rechts. Könnte aber genauso gut auch rechts sitzen, dann ist der Effekt durchaus auch möglich. Weitere Lichtquellen können aber durchaus Sinn machen. Zum Beispiel ein Effektlicht, das versucht, das Objekt noch weiter vom Hintergrund abzulösen, das eigentlich ein Spiel mit Gegenlicht ist. Ja, wir hatten ja hier jetzt da oben irgendwie diffuses Licht, dann hatten wir so eine Mischung aus Frontal- und Seitenlicht bei dem Führungslicht und dann, was eigentlich die ideale Lichtsituation, die man im Freien sozusagen wünschen würde, und dann zusätzlich noch so ein bisschen Gegenlicht wäre so ein Haarlicht zum Beispiel, das hinter dem Objekt quasi versteckt ist, also nicht in der Kamera zu sehen ist und das Objekt von hinten anstrahlt und zum Beispiel den Haaren oder generell dem Objekt eben noch zusätzlich ein bisschen zu so einer Art Aura aufsetzt, also so einen Glanz aufsetzt. Es gibt noch viele weitere Speziallichter. Man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass man eigene Lichter einsetzt, die bloß dafür da sind, einen Reflex auf die Augen zu erzeugen, bloß um das sozusagen die Augen besonders hervorzuheben. Und natürlich können Sie immer noch zusätzlich zu der diffusen Grundausleuchtung mit Fülllichtern arbeiten, was Sie sagen, wenn jetzt das Führungslicht zu starke Kontraste erzeugt, dann muss ich vielleicht an bestimmten Stellen noch aufhellen, was gar nicht unbedingt wieder ein eigenes Licht sein muss, sondern vielleicht bloß über den Reflektor gemacht werden kann, der Ihnen eine der anderen Lichtquellen diffus reflektiert, um sozusagen im Detail die Details rauszulösen. Ich habe jetzt keine Fotos, das sollte man vielleicht mal welche aus dem Praktikum an der Stelle in den Foliensatz mit aufnehmen, aber nochmal so Zusammenfassung sozusagen, das, was man insgesamt an Lichtern typischerweise hat. Sie haben die Kamera und das Motiv, also eine Porträtausleuchtung. Das Führungslicht ist das sozusagen, was am allerstärksten ist, auf das Hauptmotiv geht. Das sollte nicht allzu hart sein, also lichtweich ist vielleicht ein bisschen allgemein gesagt, also es soll schon sagen, idealerweise härter sein als das der Aufheller. Sie haben ein aufhellendes Licht, das dafür da ist, genau dem zu entgegenzuarbeiten, weil hier entstehen ja Schlagschatten, also Körperschatten, und dass man in den Schattenpartien noch was erkennen kann, braucht man gerade diesen Aufheller. Das ist also ein ganz typisches Prinzip und das ist eigentlich das wichtigste Prinzip, das Sie bei dieser Lichtgestaltung brauchen. Sie müssen ein Führungslicht haben und wenn Sie dadurch zu viele Schatten erzeugen, das Aufhellen dagegen. Das ist eigentlich das, was man am allermeisten verstanden haben muss. Und das hier wäre ein Beispiel für so ein Kantenlicht, was dann natürlich typischerweise ganz, ganz hartes Licht ist, ganz eng fokussiert, dass man genau an einer Stelle eben einen bestimmten Effekt erzeugt. Das ist also wirklich eine komplett andere Lichtquelle als die beiden. Also bei dem Aufheller stellt man sich so einen großen Schirm vor, bei der Kante wirklich was wie eine Stufenlinse zum Beispiel und die Führung kann sowas dazwischen sein, also ein leicht fokussiertes Licht. Ja, man kann da nun ganz weit in Details gehen, schließlich gibt es ja ganze Studiengänge und ganze Ausbildungsgänge, in denen man Fotografie lernt, das ist ja ein Ausbildungsfach und auch ein Fach an Fachhochschulen zum Beispiel und es gibt auch Meisterklassen an der Kunsthochschule, also das ist jetzt nichts, wo man wirklich einfach so mal schnell in einer Vorlesung drüber gehen kann. Darum muss ich mich so ein bisschen entschuldigen dafür, dass ich jetzt mir das angemaßt habe, einfach da eine Vorlesung drüber zu halten. Andererseits denke ich, dass für Sie sozusagen, wie an vielen Stellen im Studium halt ganz wichtig ist, mal so ein bisschen einzutauchen und einfach mal zu verstehen, welche Probleme da entstehen, ein Verständnis vielleicht auch für Leute zu entwickeln, mit denen Sie mal zusammenarbeiten, die wirklich professionell fotografieren, was die alles denn achten müssen und wie die so ein bisschen ticken. Ja, und dann ist es ja doch so, dass sie immer mal wieder Fotos machen. Also manche machen es hobbymäßig und manche müssen einfach Sachfotos irgendwann mal machen oder irgendwas illustrieren. Und da ist es schon ganz gut, wenn man so eine gewisse Grundausstattung hat, sozusagen an Informationen, mit denen man vielleicht doch ein bisschen bessere Ergebnisse erzielt. Ja, ich glaube, das Fotopraktikum geht ja schon so langsam seinem Ende zu oder ist, ja, sind noch ein paar Gruppen am Laufen, also zwei Tage.
Zwei Wochen
noch, naja, gut. Also insofern ist es jetzt unterschiedlich. Manche waren schon dort, wenn ich es richtig sehe. Ich habe die Gruppen ja schon laufen sehen, manche kommen jetzt erst rein. Also wenn Sie noch dazukommen sozusagen, es noch nicht gemacht haben, können Sie ja vielleicht versuchen, den einen oder anderen Effekt oder die eine oder andere Idee, die daraus kam, auch umzusetzen. Und wenn Sie schöne Beispiele haben, irgendwelche tollen Fotos, bin ich auch sehr dankbar, wenn Sie mir Material zum Beispiel für eine neue Version der Vorlesung mal liefern, dass nicht immer alles aus China sein muss. Ja, Dankeschön für heute.